Hallo und herzlich willkommen zum 294. GamerWG-Podcast. Heute reden wir über Danganronpa 2 Goodbye Despair. Ja, ich bin nicht alleine hier. Wäre sonst ja auch langweilig. Maurice, hallo.
Hallo Andreas, hallo liebe Hörer. Ja, wir sind sehr spät zu dieser Veranstaltung gekommen. Danganronpa 2 ist schon ein gutes halbes Jahr alt. Aber ich habe ewig gebraucht für dieses Spiel. Und
Ich fand schön, dass du direkt die Einleitung gemacht hast mit wir haben sehr lange gebraucht. Ich habe versucht, durchzubauern.
Ich werde innerhalb dieses Podcasts erörtern, weshalb ich so lange gebraucht habe. Denn das hat teilweise mit dem Spiel zu tun. Ich nehme es schon mal vorweg. Ich bin nicht so angetan vom zweiten Teil wie vom ersten. Der erste ist um Welten besser, in meinen Augen. Und das soll aber nicht heißen, dass ich den zweiten schlecht fand. Ganz im Gegenteil. Sonst hätte ich es am Ende nicht durchgepowert. Ja, Danganronpa 2. Mann. Eine verwirrende Geschichte, eine noch verwirrendere Geschichte, als der erste Teil sie schon geboten hat. Ist letztes Jahr, wie gesagt, im September hatten wir nachgeschaut, für die PlayStation Vita erschienen und setzt eigentlich exakt das fort, was der erste Teil war. Es ist wieder eine Visual Novel, wo man ein bisschen rumlaufen kann, wo man Fälle lösen muss, Mordfälle. Und zwischendurch immer wieder ein bisschen Freizeit hat, um die Charaktere und die Welt kennenzulernen.
Ja, ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Und ich bin eigentlich immer noch kein Fan von diesem Genre, von diesem Spielgenre, aber bei Danganronpa muss ich eine Ausnahme machen. Der erste Teil hat mich so weggehauen und ich habe auch mich direkt auf den zweiten Teil gestürzt. Und bin insgesamt zufrieden, aber du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt auch ein bisschen Grund zum Meckern, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ja. Beide Teile sind nicht perfekt. Der erste Teil hat einen etwas happigen Einstieg und der zweite Teil hat die anderen Probleme.
Ja, wobei der Einstieg in jetzt den zweiten Teil ist auch sehr interessant. Ich meine, storymäßig schließt es natürlich an den ersten an, aber es beginnt verdammt ungewöhnlich, weil ich meine, man hat sich so in den ersten Teil eingegroovt, man glaubt zu wissen, was einen erwartet und dann sagt das Spiel erstmal, nö, es geht hier gar nicht irgendwie darum, hier Leute umzubringen oder so. Es geht einfach nur darum, sich gut zu verstehen und Spaß zu haben.
Ja, noch das besser ist ja, dass der Einstieg direkt ins Spiel damit beginnt, dass Hajime Hinata, das ist der Hauptcharakter, den wir diesmal spielen, exakt wie Makoto Naegi aus dem ersten Teil vor der Schule steht. Und sagt, yes, mein erster Tag hier an der Hope's Peak Academy.
Ja, geil. Das ist sowieso natürlich der direkte Bezug, wo du denkst, okay, gut, ja, worin endet das?
Es ist sogar dieselbe Einstellung, die Kamera, also die Bildwinkel sind exakt dieselben. Und man ist sofort zu Hause. Aber irgendwie macht das natürlich keinen Sinn, wenn man Teil 1 durchgespielt hat. Denn dort wissen wir ja, was mit der Academy passiert ist. Und du hast es schon gesagt, dann ist man plötzlich auf einer Insel. Man kommt dann mit dem Klassenraum an, auf eine Insel, besser gesagt ein Inselsystem, und da taucht dann, wie im ersten Teil, ein komisches Tierwesen auf, nämlich Usami, ein Häschen in Weiß und Pink mit einem Zauberstab, das uns sagt, Freundschaft ist alles. wir müssen Freundschaften schließen, um so Freundschaftskristalle zu sammeln.
Ja, ich meine, es kommt einem schon insofern ein bisschen vertraut vor, als dass man eine Umgebung hat, wo man nicht so einfach wegkommt. Ich meine, es ist diesmal eine Insel, es fühlt sich zwar offener an, aber trotzdem, man ist ja umgeben von Wasser und wenn man jetzt kein Boot oder Hubschrauber, Flugzeug etc. hat, dann sitzt man da natürlich auch erstmal fest. Und man merkt dann auch da, dass man scheinbar auch ein bisschen unter Beobachtung steht, aber es hat trotzdem erstmal einen ganz anderen Anstrich, in dem dann gesagt wird, hey, vertragt euch, alles ist gut.
Ja, die Inselstimmung gibt auch ein ganz anderes Bild. Wenn man sich an den ersten Teil erinnert, da ist man direkt in der Schule eingesperrt, wo die Fenster zugemauert sind, wo Metallplatten davor sind, wo überall diese Kameras und Fernsehbildschirme sind. Und hier hast du zwar auch die Kameras und Bildschirme, aber du hast halt dieses offene, einladende Setting, den sauberen Strand, die warmen Sonnenuntergänge und die Musik ist auch viel fröhlicher und es geht halt am Anfang wirklich darum, Party zu machen, Leute kennenzulernen und gut miteinander zu sein.
Ja, das stimmt und das bleibt auch eine ganze Weile so. Ich muss sagen, ich war doch sehr überrascht, weil ich die ganze Zeit dann davor hing und so, ja gut, muss doch jetzt endlich mal irgendwann der Schnitt kommen. Ich meine, das kann ja nicht ewig hier so lahm vor sich hingehen. Ich meine, ich wünsche ja keinem der Charaktere was Böses, aber ich wollte das Spiel ja halt spielen, um Morde aufzuklären. Dann stirbt da keiner.
Ja,
das geht
ja
doch nicht.
Ich denke, wir machen so wie beim ersten Teil, bevor jemand aus Angst, dass wir spoilern, den Podcast ausschaltet. Wir werden nicht spoilern im ersten Teil und später dann eine Spoilerwarnung ausgeben und dann ein wenig über die Story plaudern, denn es werden viele, viele Antworten gegeben, während gleichzeitig natürlich in bester Danganronpa-Manier viele, viele neue Fragen gestellt werden. Und wir wollen dann niemandem den Spaß nehmen.
Ja.
Denn die Story, finde ich, ist eine perfekte Weiterentwicklung von dem, was im ersten Teil aufgebaut wurde. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Monokuma taucht auf. Oh Gott, was habe ich gesagt? Taucht auf und bringt alles durcheinander. Übernimmt die Kontrolle von Usami, nennt sie Monomi. Und zerbricht ihren Zauberstab. Das heißt, sie hat nicht mehr die volle Kontrolle über diese Insel. Und startet wieder dieses Killing Game. Das heißt, nur der darf die Insel verlassen, der jemanden umbringt und nicht aufgelöst wird, dass er es war. Und wenn er allerdings aufgedeckt wird in so einer Gerichtssaal-Diskussion, dann stirbt er und die anderen können weiterleben, bis der nächste stirbt. Und also, was das angeht, entwickelt sich da schnell wieder eine Routine, die man aus dem ersten Teil kennt.
Genau, und aber mein Gedanke war natürlich, es wird jetzt sehr viel schneller damit einsteigen, weil man ja schon das ganze Intro-Gedöns ja aus dem ersten Teil hatte und dann kommt auf einmal dieser Anfang auf dem Strand, wo man sich denkt so, okay, es ist doch ein bisschen anders, als ich dachte, aber es kommt halt in dieses Muster dann zurück, was man dann aus dem ersten Teil kennt und dann auch, denke ich mal, lieben gelernt hat, sonst wird man ja den zweiten Teil nicht spielen.
Ja. Es sind halt die ganzen Fragen, die einen an den zweiten Teil bringen.
Ja, natürlich, die eine Sache ist, du willst wissen, wie geht's in der Geschichte weiter. Das andere ist natürlich, es ist viel Gewohntes dabei. Ich meine, du hast eine ähnliche Ausgangssituation, du hast einen anderen Charaktercast, wobei es da irgendwie Überschneidungen zu geben scheint, wo man sich nicht sicher ist, kenne ich jetzt den Charakter wirklich aus dem ersten Teil oder vielleicht auch nicht? Ist das nur ein Zufall? Man weiß es nicht. Aber die Sache ist, es macht natürlich wieder Spaß, dann die Charaktere kennenzulernen, mit denen dann in Gesprächen dann eine Freundschaft aufzubauen, dadurch dann in diesem Skillsystem dann auch Sachen freizuschalten. Und dann, wenn es dann mal zur Sache geht und jemand drauf geht, dann natürlich kommt der interessante Teil des Herausfinden, was ist passiert und dem dann auch den Chaos zu machen und dann zu sagen, der hat es gemacht, so hat er es gemacht und aus den Gründen.
Die Dinge haben sich ein bisschen geändert. Es gibt, im ersten Teil war das so, wenn man durch die Schule gelaufen ist, war das alles in Ego-Perspektive. Die Sequenzen gibt's immer noch in 2-3 Arealen. Aber diesmal hat man für die Inseln, die diesmal auch wieder so aufgeteilt sind wie im ersten Teil, also dass man erst eine hat und dann zwei und dann drei, je nachdem wie weit man kommt im Spiel. Das ist von so einer 2D-Ansicht, dass man das von der Seite sieht. Und irgendwie hat sich das nicht so doll gemacht, wenn man nicht die Teleportfunktion gerne genutzt hat, weil die Laufwege teilweise extrem sind.
Ja, also ganz am Anfang bin ich gelaufen, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass es so ein Minispiel gibt, wo man so ein Tamagotchi hat, was man über die Schritte, die man macht, weiterentwickeln kann oder sich darüber dann irgendwie weiterentwickelt. Das dachte ich mir am Anfang, ist eine witzige Sache. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, ich habe lieber den Komfort und teleportiere, als jetzt mich irgendwie um dieses Tamagotchi zu kümmern. Und ich muss sagen, das hat echt keinen Spaß gemacht, an diese 2D-Passagen dann lang zu laufen, weil da passiert ja auch nichts wirklich Spannendes. Es kann zwar mal passieren, dass da einer der anderen Charaktere steht, mit dem man ein kurzes Schwätzchen halten kann, aber ganz ehrlich, ich habe dann doch lieber die Teleportfunktion genutzt.
Ja, und das habe ich beim ersten Teil nicht gemacht, interessanterweise. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das echt diese Ego-Perspektive hat und man sich, dass das sich nach mehr Freiheit angefühlt hat, im Sinne von, dass du halt nicht nur in eine Richtung die ganze Zeit gedrückt hältst und hoffst, dass du irgendwann ankommst.
Ja, sondern dass ich fand aber auch, die Wege waren irgendwie angenehmer zurückzulegen. Also ich meine, bis dann einmal zum Treppenhaus in das gewünschte Stockwerk und dann zum Raum hin war irgendwie schneller als du verlässt erstmal die Insel, auf der du gerade bist, bist dann auf dieser Insel, die alle miteinander verbindet, dann gehst du zur richtigen Insel, wo du hin willst und da dann zu dem Bereich und ich weiß nicht, die Wege sind halt deutlich länger geworden, die man jetzt zurücklegen muss und dann noch mit diesem langsamen Schritttempo in den 2D-Passagen. Ich meine, gut, man kann da auch rennen, aber trotzdem, das ist nervig.
Ja, das Ding läuft nämlich über eine Hub-Insel und jede Insel ist nicht miteinander verknüpft, sondern nur über diese Hub-Insel. Das heißt, ihr müsst immer auf die Hub-Insel und dann auf die nächste Insel.
Ja, und das die Hub-Insel ist das Treppenhaus praktisch aus dem ersten Teil, aber es ist trotzdem einfach weit weg irgendwie.
Ja, ja. Das ist eine Entwicklung, die mir weniger gefallen hat. Wobei sie halt optisch schöner war als das, was der erste Teil geboten hat. Weil du... Wenn man sich daran erinnert, im ersten Teil war das so, wenn man in Räume reingekommen ist, dann waren das halt überall diese, ich nenne das jetzt mal Pappaufsteller. Das hatte so das Gefühl, dass da so 2D-Flächen sind und dass alles übereinander so eine Art Welt ergibt. Und das hattest du hier auch. Und das war visuell sehr ansprechend, während der erste Teil auf sehr minimalistische 3D-Umgebungen gesetzt hat. Also zumindest optisch hat's einiges hergemacht.
Das stimmt, wobei es an vielen Stellen natürlich immer noch mit den 2D-Sprites arbeitet.
Ja, aber das gibt ihm auch so einen übergreifenden Stil, finde ich. Weil wenn man auf Charaktere zugeht, die sind halt so Doom-mäßig immer noch einfach nur Pappaufsteller.
Ja, aber gut, damit habe ich auch irgendwie gerechnet, dass das immer noch so bleibt. Aber es wäre vielleicht auch seltsam gewesen oder ungewohnt. Naja gut, ich meine mit diesem Spin-Off, ich weiß gerade den Namen nicht, da wird sich das ja scheinbar ändern, aber... Das hat ein bisschen anderen Stil. Ich weiß jetzt aber nicht, wie es beim dritten Teil ist, ob sie dann das beibehalten, was sie jetzt bei den ersten Teilen beiden hatten.
Ja, ich glaube, dass die können sich das mit dem Spin-Off erlauben, weil das halt eben wirklich ein Spin-Off ist. Aber da werden wir zum zweiten Mal die Charaktere in 3D modelliert sehen. Weshalb verrate ich euch später. Im Spoiler-Teil.
Aber ja, du bist so gemein, das jetzt so anzuteasen.
Im zweiten Teil gibt es eine Figur, die in 3D modelliert ist tatsächlich. Anstatt nur ein 2D-Sprite zu sein. Und das gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns in dem Ableger Ende des Jahres erwarten wird. Ja, Story entwickelt sich wie gewohnt. Man versucht halt, während man die Morde löst, auch gleichzeitig das Geheimnis dieser Inselgruppe herauszufinden. Und wie auch schon im ersten Teil, gibt Monokuma immer wieder Anlass, um weitere Nachforschungen zu betreiben, aber auch gleichzeitig, um weitere Morde stattfinden zu lassen. Und diesmal gab es einige sehr, sehr coole, kreative Einfälle, wie man Leute zum Umbringen erzwingen kann. Im ersten Teil war das so, Monokuma hat zum Beispiel so Dokumente ausgehändigt. Und da war dann dein ultimatives Geheimnis, werde ich preisgeben. Und da drinnen liest du es. Und dann bei Makoto war das halt, er hat bis in die erste Klasse noch ins Bett gemacht oder so. Und da hat er sich dann gesagt, Moment, das kann aber nicht so schlimm sein. Und bei den anderen war das halt schlimmer. Und diesmal hast du zum Beispiel einen Kinofilm, den du analysieren kannst, ein Videospiel, was du analysieren kannst. Das sind so verrückte Sachen diesmal, die einfach noch mehr Abwechslung reinbringen in dieses Mordfalllösen.
Ja, ich muss sagen, die Kreativität war da auf jeden Fall sehr groß geschrieben. Wobei ich sagen muss, da kommen wir vielleicht noch bei den Spoiler-Teil ein bisschen, können wir darauf näher eingehen, aber das, ich sag nur Funhouse, ey, das hat mich an einem Punkt zur Verzweiflung getrieben, das Ding.
Ja, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht, weil das mich nicht gestört hat.
Neben der etwas eigenartigen Optik des Ganzen, ich meine, es hat natürlich einen Grund, warum es so aussieht, wie es aussieht, aber da hat mich der Stil ein bisschen genervt, das tat meinen Augen irgendwie nicht so gut.
Okay, okay.
Zu viel Farbe, zu viel.
Das ist ein Anime-Spiel, das ist von, das muss bunt sein.
Ja, aber zu viel von einer Farbe.
Ja, ja. Soundtrack möchte ich gerne erwähnen. Der Titel hat einige saucoole Stücke. Was ich jetzt einspielen werde, ist das Theme von Monomi. Das ist richtig gut gelungen. Wobei ich sagen muss, dass mir ein bisschen zu viel recycelt wurde. Und ausgerechnet für die Passagen, wo man am Suchen von Hinweisen ist, da haben sie das Theme geändert. Und das Neue gefällt mir weniger als das Box 15 aus dem ersten Teil. Ich war ein bisschen sauer.
Weißt du so gerne spontan, ob diese Ermittlungsmusik vom letzten Fall, die ja ein bisschen rockiger ist, ob die gleich war oder auch anders?
Vom letzten Fall, nee, ich meine, das war auch eine andere.
Weil das konnten, da war ich mir nicht mehr sicher, aber die fand ich nicht schlecht. Aber da weiß ich nicht mehr, inwieweit die mit der ersten übereinstimmt oder ob das auch wieder was Neues war.
Das, so genau kann ich dir leider auch nicht mehr sagen.
Ja, aber das fand ich ja wieder, diesen netten Gag haben sie natürlich dann wieder gemacht, dass dann dass das beim letzten Fall dann wieder so eine etwas rockigere Abwandlung war. Und das finde ich immer noch ganz cool.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, also mir hat er, meinem Geschmack hat der Soundtrack des ersten Teils ein bisschen besser zugesagt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, wo wir uns schon im Vorgespräch ein bisschen drüber in Anführungszeichen gestritten haben. Ich mochte auch weniger der Charaktere im zweiten Teil als im ersten Teil. Also wenn ich jetzt, der erste Teil liegt jetzt schon ein gutes Jahr zurück. Aber ich habe den gesamten Cast noch im Kopf. Ich habe den zweiten Teil jetzt vor einer Woche endlich durchgespielt gehabt und das halt über einen Zeitlauf, also einen Zeitraum von einem halben Jahr immer wieder mal gespielt. Vielleicht liegt's daran, aber ich habe hier weniger Favoriten als im ersten Teil. Also nicht, dass es keine gibt. Es gibt schon genug Charaktere, mit denen ich mich gerne angefreundet habe, von denen einige sogar überleben, netterweise spielen. Aber insgesamt hatte ich beim ersten Teil das Gefühl, da war durch die Bank durch jeder interessant. Und das hatte ich beim zweiten Teil leider nicht.
Hm. Aber ich meine, gut, das ist jetzt auch ein sehr persönliches Ding.
Ja, ja, das will ich das, ja, ich will ja nicht sagen, dass das schlechter ist. Ich sagte nur, wie beim Soundtrack.
Wo du das angesprochen hattest, war ich ja auch eine ganze Weile am Hin und Her überlegen und konnte am Ende nur sagen, so, ach, ich will mich eigentlich gar nicht dazu äußern, ich weiß es nicht.
Ja, ja. Nee, mir ist das aufgefallen, dass mir die Charaktere im ersten Teil einfach besser gefallen haben. Du hast nicht so einen starken weiblichen Charakter wie Kyoko. Der hat mir gefehlt. Stattdessen wird hier über jeden weiblichen Charakter irgendwelche blöden Sexwitze gemacht. Das war im ersten Teil auch nicht so schlimm, hatte ich das Gefühl. Und ja, dann gibt's diese Ärztin,
die ja, ultimative. Ich wollte gerade eigentlich sagen, also wo du gerade bei dem Thema bist, dann lass uns doch über die ultimative Ärztin reden, die sich in sehr eigenartige Posen bringt, wo immer zufällig irgendwas im Weg ist, dass dann der Panty-Shot vielleicht noch ein klein bisschen gemildert wird, aber echt, es ist Wahnsinn, was sie da für Posen einnimmt und wie das begründet wird, dass sie sich in irgendwelchen Kabeln verhängt und dann stürzt. Ah.
Ja, ja, das ist unnötig gewesen in meinen Augen und dazu kommt noch, dass dann der ultimative Koch immer das eine Mädel angafft, was dann später auf den Mechaniker abfärbt, der dann immer die Sonja angafft und
das ja, im ersten Teil war es eigentlich nur ein Charakter, der die ganze Zeit alle angemacht hat, aber hier sind es, glaube ich, tatsächlich mehr gewesen, ja.
Ja, und das hat mir etwas mehr, ja, das hat mir einfach missfallen im Gesamtbild, sage ich mal. Nicht wie gesagt, es ist schwer, über dieses Spiel zu urteilen, wenn man irgendwie durch den ersten so begeistert war und dann, ja, dann direkt in den zweiten spielt.
Aber durch das Strandsetting hatten sie jetzt die Möglichkeit, sämtliche weibliche Charaktere noch im Bikini darzustellen.
Hatte der erste nicht auch so eine Szene?
Ich bin mit
dem Pool.
Ah doch, mit dem Pool. Ja, aber ich glaube, da haben die das nicht so in your face gemacht wie hier. Also da waren einige Bilder dabei. Aber hallo.
Ja, ja. Ja, es ist, ich nehme das schon mal vorweg, das ist eine der Missionen, so in der Mitte des Spiels, da hat einer überhört, dass die Mädels an den Strand wollen und dann verstecken sich die Jungs in der Bar, die zum Strand führt und da treffen sie dann alle Mädels, die natürlich schon im Bikini ankommen, weil wieso auch nicht, obwohl es am Strand ein Haus gibt, wo man sich umziehen könnte, Spiel.
Ja, oh, um Gott, dann die perfekte Ausrede zu haben, dass sie dann alle dann da reinkommen und dann gibt's natürlich dann nochmal eine Nahaufnahme, dass man das auch wirklich genießen kann, ne?
Ja, ja, wo wir tausende Screenshots machen müssen, nur um Beweise zu haben, natürlich nicht, weil es mir gefallen hat.
Aber wie im ersten Teil, stimmt, gibt's ja auch wieder die Art Gallery, wo man ja eh die ganzen Bilder sich dann nochmal angucken kann.
Ach Gott, ja. Es gibt auch ein neues Sammelspiel. In jedem Kapitel sind 5 oder 6 Monokuma-Figürchen verteilt.
Oh, das Sammelspiel fand ich aber ein bisschen cooler jetzt gemacht. Im ersten war es ja, dass man diese Münzen gekriegt hat, wenn man sich Sachen genauer angeguckt hat. Und hier gab es jetzt überall noch diese Figürchen versteckt. Und alleine die zu suchen, das hat echt Spaß gemacht. Sie sehen Bildschirm einmal genau abzusuchen, wo ist einer versteckt.
Ja, die waren aber nie besonders gut versteckt. Trotzdem habe ich nicht alle gesammelt. Weil ich gelesen habe, dass man teilweise ganz schön backtracken muss, um die Dinger zu finden. Und da hatte ich keinen Bock drauf.
Ja, mir fehlten nicht viele. Ich hatte eine ganze Menge, aber mir fehlten ein paar. Ich habe aber nicht nachgelesen, wo die noch sind. Das kann dann sein, dass es dann welche waren, wo ich hätte nochmal zurücklaufen müssen irgendwohin. Ja, das ist natürlich dann doof.
Aber du sagst es schon, du hast das nicht gemacht. Ein guter Grund, weshalb man das nicht machen sollte, ist, dass die Spielzeit drastisch verlängert wurde. Ich habe für den ersten 21 oder 24 Stunden gebraucht. Ich weiß nicht mehr genau, müsst ihr den Podcast am besten nochmal hören. Für den zweiten habe ich 30 Stunden gebraucht. 30. Für ein Spiel, was man praktisch nur liest.
Ja.
Das war Overkill.
Das ist Wahnsinn. Ich meine, es ist halt eine Visual Novel und ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von dem Genre, weil, also ich kann sowas nicht lange am Stück spielen, weil die ganze Zeit diese Texte durchliest, ab und zu kommt halt ein neues Bild. Ich meine, bei Danganronpa hat das gut funktioniert, weil es halt eben diese Ermittlungen gibt, du musst dein Gehirn benutzen und dann gibt's diese Verhandlungen, diese kleinen Minispielchen, wobei, bei den Minispielchen kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, da gibt's ein paar, die sind echt nervig ohne Ende, aber okay. War im ersten Teil auch so ein paar, die uns nicht so gut gefallen haben.
Ja, aber die haben das schlimmer gemacht, ich schon mal als kleine Vorwarnung.
Ja. Aber echt, jetzt haben sie es ein bisschen mit der Spielzeit zu gut gemeint. Ich meine, es ist ja nett zu sagen, hey, ihr kriegt nochmal das Geliebte aus dem ersten Teil. Wir machen einfach mehr davon, aber das ist echt zu viel des Guten gewesen.
Wo ich auch ein bisschen überrascht war, ich habe diesmal keinen Punkt gefunden, wo man ein alternatives Ende hätte triggern können. Ich weiß nicht, ob es da eins gibt. Im ersten Teil war das ganz offensichtlich. Im zweiten Teil gab es
einen Punkt, wo ich das erwartet hätte, dass es darauf hinausläuft, aber es kam nicht.
Ich habe nämlich auch einmal gespeichert, weil ich dachte, oh, da kommt jetzt was, aber da kam ja nichts. Ich habe extra das Falsche genommen, aber da kam nichts.
Ich wollte nämlich, das hatte ich nämlich ganz vergessen, das wollte ich nämlich eigentlich in der Vorbesprechung nicht nämlich noch gefragt haben, gab es nämlich eins, weil ich konnte es nicht finden, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeguckt.
Okay, ja, ich auch nicht. Also ich hab mich öfter so entschieden, wie das für mich falsch klang. Falsch richtig, so wie im ersten Teil. Also, dass es Sinn macht vom Storyverlauf her, aber trotzdem die falsche Antwort ist. Aber dann, das ist dann nie passiert. Das fand ich sehr komisch.
Es gab auf jeden Fall dann nicht so eine komische Endszene damit, also das alternative Ende im ersten war schon etwas befremdlich. Ich meine, es war witzig, aber ja.
Aber es hat dir immerhin die Möglichkeit gegeben, mal einen anderen Verlauf zu sehen. Das habe ich nicht, zumindest nicht gefunden im zweiten Teil.
Nee, ich wüsste es auch nicht. Also, wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare damit, aber ich wüsste es jetzt nicht.
Ja. Ich habe ja im Intro gesagt, das Spiel gefällt mir weniger als der erste Teil. Das liegt nicht daran, dass mir die Charaktere weniger gefallen haben, nicht daran, dass mir der Soundtrack weniger gefallen hat, nicht, dass die Story so lang ist. Der Grund, weshalb das der zweite Teil in meinen Augen weniger Spaß macht als der erste insgesamt, ist, dass diese Fälle, wenn man dann in diesem Gerichtssaal sitzt, ewig lange ausdiskutiert werden, unnötig. Mhm. Und zweitens, dass die Minispiele, die sie verändert und neu hinzugefügt haben, einfach scheiße sind.
Ja, sie ziehen es leider unnötig in die Länge. Du hast es ja auch schon gesagt mit dieser Zwei-Phasen-Trennung. Es gibt jetzt noch mal wirklich ab der Hälfte nochmal einen Punkt, wo man auch nochmal speichern kann. Und es ist wirklich mindestens doppelt so lang geworden durch das Ganze.
Ja, so eine Sitzung hat im ersten Teil 1 bis 1,5 Stunden gedauert, bis du den Mörder hattest. Hier kann das schon mal 3 bis 4 Stunden dauern. Und das ist kein Witz.
Ja, und wenn du, weißt du hast dich gerade so ins Bett gelegt, nimmst deine Wiederzahlen und denkst dir noch so, komm,
den Fall machst du
eben noch zu Ende. Heilige Scheiße, bin ich manchmal am nächsten Tag müde gewesen. Mal eben so, nee, das geht nicht.
Es dauert ewig. Und ja, also man hat oft das Gefühl, dass diese Diskussionen ins Leere gehen und erst dann wieder irgendjemand sagt, hey, aber lass uns mal zurück zu dem Punkt kommen und dann geht's erst richtig weiter. Das ist viel zu oft vorgekommen. Aber das soll nicht heißen, dass sie alles schlechter gemacht haben. Im Gegenteil. Nee. Das Coole ist, in diesem, ich frage mich, weshalb das im ersten Teil nicht schon ging, es gibt diesmal auch blaue Textboxen, die man kritzeln kann. Und das ist dann, wenn man dem Charakter zustimmen will, wenn man einen Beweis hat, der das Argument unterstreicht. Und das gab's im ersten Teil zum Beispiel nicht.
Nee, und das war ein Punkt, der hat mir sehr gut gefallen, weil im ersten Teil konntest du einfach nur sagen, hier widerspreche ich dir mit dem Argument, ne? Oder konntest du dann auch mit der etwas schon erweiterten Fassung, konntest du auch durch ein Argument von jemand anderen sagen, dein Argument ist aber falsch, weil er hat das gesagt. Und jetzt gibt es diesen Punkt, dass du jemanden bekräftigen kannst in seiner Aussage, was ich ganz cool finde, was das noch ein bisschen lebendiger macht, das Gespräch, dass du dann auch nicht jedem immer sagen musst, du liegst falsch, sondern dass du auch mal sagen kannst, hey, das, was du gerade gesagt hast, ist richtig, weil, und da habe ich ein Argument, was das noch bekräftigt. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Sache, dass sie jetzt diese beiden Optionen drin haben. Das, muss ich sagen, absolut gute Sache.
Und was mir auch gefallen hat, war der Logic Dive. Da surft man in so einer Röhre durch und dann werden einem 3 bis 4 Fragen gestellt. Und man muss sich dann für einen Weg in dieser Röhre entscheiden, der dann zur richtigen Antwort führt und dir eine nächste Frage, die logische Konsequenz auf die erste Frage war, denn stellt. Und das hat mir auch sehr gefallen.
Ja, das fand ich auch sehr angenehm. Das gehörte auch zu den Minispielen, die ich gerne gemacht hatte. Also wenn das kam, wusste ich, okay, gut.
Ja, da kann man auch wie im ersten Teil dann halt immer gut Zusammenhänge schließen, weil das ist einer der weiteren Punkte, weshalb ich den zweiten Teil ein bisschen schwächer finde als den ersten. Ich hatte im ersten Teil immer das Gefühl zu wissen, was abgeht und dass alles Sinn macht. Das hatte ich im zweiten leider nicht immer. Ich hatte einige Sequenzen, die dann halt diese Diskussion waren, die ins Leere führen. Da musste ich dann irgendeine Antwort rausbringen, die irgendwie keinen Zusammenhang gegeben hat. Und das ist jetzt vielleicht nicht oft passiert, aber es gab so 2, 3 Fragerunden, wo dann halt ich einen bestimmten orangen Text abballern musste mit einer Antwort, die gar keinen Sinn gemacht hat in dem Zusammenhang. Mhm. Und ich musste diesmal auch einige Male in den Guide schauen, um die richtige Lösung zu finden, weil ich in dem Moment einfach immer das Gefühl hatte, so wie gesagt, so 2, 3 Mal war das, da gibt's gerade keine Antwort, die Sinn macht.
Ja, ging mir genauso. Ich meine, das Problem, aber das galt schon so ein bisschen natürlich für den ersten Teil. Du hast in diesen Verhandlungen nur einen bestimmten Weg, den du beschreiten kannst. Du kannst, selbst wenn du die Lösung weißt, kannst du nicht einen anderen Weg nehmen, sondern du musst natürlich den vorgegebenen machen. Und da kommt es ja manchmal vor, dass du an einem Punkt einfach ewig hängst, weil dann das, was von dir verlangt wird, für dich in dem Moment überhaupt keinen Sinn ergibt. Oder du dann dich fragst, warum denke ich darüber nach, wenn es eigentlich etwas anderes, Sinnvolleres gäbe. Und ja, gut, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich dann auch mal einen Walkthrough geguckt und dann geschaut, so okay, was muss ich jetzt an dieser Stelle machen, um weiterzukommen, weil ich dann irgendwann natürlich auch keinen Bock mehr habe, dann wirklich alle Optionen, die man dann hat, dann durchzuspielen.
Ja, weil das teilweise, also ich habe wieder auf normal gespielt und da sind dann teilweise 9 mögliche Antworten von dir und 7 mögliche Antworten in den Texten drinne. Und dann find da mal raus, mit welcher Antwort du welchen Text abschießen musst.
Ja, genau. Weißt du, wenn du dann eine Zeit lang dann wild rumprobiert hast, dann sagst du irgendwann so, nee, jetzt ist gut, weil ne, du kannst dir ja einfach ausrechnen, wie viele Optionen du dann hast. Das ist einfach zu viel. Da hast du keinen Bock mehr.
Ja, ja. Ich werde in die Podcast-Beschreibung auch reinposten, welchen Guide ich benutzt habe, weil dort einfach nur die Antworten drin stehen. Also das heißt, da wird nicht die Story gespoilert, das wird einfach nur gesagt, diese Antwort auf diese Antwort benutzen. Und das nimmt dann nichts weg.
Oh, dann muss ich mal gucken, was für ein Guide das ist, weil das Walkthrough, was ich mir rausgesucht hatte, hat dann auch immer dann erklärt, zu dem Zeitpunkt, wie dann halt die Story verlaufen ist. Da musste ich dann immer sehr aufpassen, wohin ich dann springe in dem Moment. Sonst konnte es wirklich passieren, dass ich mir was vorweggenommen habe.
Okay, ja, interessanterweise wie im ersten Teil, diesmal ist das dir passiert. Im Soundtrack, ich habe den japanischen Soundtrack, da stehen dann halt die japanischen Titel drauf und deswegen wurde mir kein Wort gespoilert. Aber du hast mir gesagt, dass da auch schon wieder einer der Tracks drinne ist im englisch übersetzten, die eine Lösung vorwegnehmen.
Ja, ja, also wenn du dir den Soundtrack generell dann anguckst und dann mal so die ganzen Texte durchliest, ja, das ist genauso wie im ersten. Dann fängst du an, das durchzulesen und fragst du dich so, warum heißt er denn so? Und oh, warum ist die Titelbeschreibung denn so und so? Und dann kommen dir schon einige interessante Ideen, wie denn die Story sein könnte. Aber ich meine, gut, also was du? Du hast ja eine Äußerung gemacht, wie die Story sein könnte. Und ich musste doch mich sehr zurücknehmen, weil du mit so vielen Punkten direkt richtig gelegen hast. Das war Wahnsinn.
Ja, ich werde jetzt nicht sagen, was es war. Das werden wir im Spoilerteil dann besprechen. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich hatte das erste Kapitel gerade durch, also den Prolog und das erste Kapitel. Und Andreas war schon durch mit dem Spiel. Das war Oktober irgendwann, glaube ich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Andreas, ich habe diese und diese Ideen, wie das der Storyverlauf aussehen könnte. Und ich lag fast komplett richtig.
Ja, das war echt erschreckend. Ich dachte mir so, oh. Du darfst jetzt nichts sagen.
Ja. Ich bin doch jetzt, wo ich es durch habe, überrascht, wie gut ich getippt habe. Also ich weiß nicht, ob es da, ich kann echt nicht sagen, woran es lag. Ob ich die Formel durchschaut hatte zu dem Zeitpunkt oder ob da so offensichtlich Dinge passiert sind, dass mir das einfach ins Auge gesprungen ist. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt.
Ich bin nicht auf die Idee gekommen, tatsächlich auf die du gekommen bist, obwohl sie eigentlich Sinn macht. Aber also, obwohl man das reininterpretieren kann, weil es einige Dinge sehr viel logischer macht, wenn man davon ausgeht. Aber ich bin nicht auf diese einfache Lösung gekommen wie du. So.
Ah. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach Anime geschädigt bin.
Das kann sein.
Oh Mann. Ach Gott. Ja, Story will ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich will nur noch einmal betonen, dass sich allein für die Story schon der zweite Teil lohnt. Wer den ersten Teil gespielt hat, zockt unbedingt den zweiten Teil. Man kann ja auch die Minispiele wieder auf einfach stellen und so weiter und so fort. Da muss man sich mit dem ganzen Krempel nicht rumschlagen. Wir müssen gleich auch wieder über die Minispiele noch sprechen, weshalb die so blöd sind. die Story ist eine wundervolle Erweiterung. Sie deckt so viele Dinge auf, die im ersten offen geblieben sind. Wer sich erinnert, wir haben am Ende des ersten Teils gesagt bei Podcast, es sind so viele Fragen offen und wir brauchen da Antworten. Und ungelogen, ich habe fast alle Antworten bekommen. Ich habe so gut wie alles, was ich noch im Hinterkopf hatte vom ersten Teil, darauf habe ich Antworten bekommen im zweiten Teil. Und das muss man erstmal schaffen.
Ja, es werden ein paar neue Fässer aufgemacht, einfach aufgrund dessen, dass man halt auch neue Charaktere eben dabei hat, die dann ein paar neue Impulse wieder mit reinbringen in das Ganze. Und vor allen Dingen das, was dann mit dem großen Spoiler zu tun hat. Ja, kommen wir später zu.
Ja, aber die Minispiele. Es gibt zum Beispiel wieder dieses eine Minispiel, wo man so Wörter zusammensetzen muss.
Das Hangman Gambit hieß das. Meinst du das?
Zum Beispiel.
Das gab's ja auch im ersten Teil, genau, aber man hat das jetzt ein bisschen abgeändert. Genau, im ersten Teil war das
so, dass die Buchstaben auf einen zugeflogen sind und die musste man dann abschießen.
Ja.
So, diesmal laufen sie über so ein Grid, von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts oder von rechts nach links. Und man muss dann zwei Buchstaben, also die zweimal denselben Buchstaben zusammenlegen und dann kann man den als Buchstaben benutzen. Wenn die aber kollidieren mit anderen Buchstaben, dann verlierst du Energie. Und wenn dann teilweise die ersten 30 Sekunden nur die falschen Buchstaben kommen und du dann nur am Hin- und Her-Switchen bist, weil du die ganzen Buchstaben nicht kollidieren lassen darfst, das macht wahnsinnig.
Ja, ich meine, das hat schon beim ersten Teil genervt, wenn du halt gerade nicht auf das eine bestimmte Wort gekommen bist. Vielleicht auch einfach nur aus dem Grund, weil du jetzt zwar wusstest, was gesucht sein könnte, aber du dir nicht sicher warst, wie schreibt man denn das jetzt nun? Und ja, und dann hast du dann diesen Faktor jetzt hier noch dazu bekommen, dass du wirklich aufpassen musst, dass die blöden Dinger nicht kollidieren, dass du dann guckst, wie du die dann zusammenfügst, damit du keine Energie dadurch verlierst, während du darüber am Nachdenken bist, wie setze ich denn jetzt das Wort zusammen und was ist es genau? Und die haben es nicht besser gemacht.
Ja, ja. Dann dieses Rhythmusspiel. Das ist schlechter geworden, in Anführungszeichen, weil es einfach länger dauert als im ersten Teil. Im ersten Teil ging das immer ziemlich flott. Im zweiten Teil hat der Gegner eine Energieanzeige. Und bis die weg ist, das dauert. Das dauert.
Also dann, das eigentliche Ding ist halt einfach, dass es länger geworden ist. An sich, das Spiel ist
unverändert.
Schon irgendwie das gleiche geblieben, aber ja, ist halt länger.
Und das Schlimmste aller Minispiele, das hat mich wirklich regelmäßig angekotzt. Wenn Leute gegen argumentieren wollten und dann so ein Minispiel kam, wo man Antworten zerschneiden musste vom Gegner, aber man hat nur eine bestimmte Anzahl von Schnitten und dann muss man gleichzeitig auch noch auf den Text lesen, weil man irgendwann ein Gegenargument bringen muss, um diese Diskussion zu beenden. Sind zwei Dinge, die nicht zusammengehen. Du musst den Text zerschneiden, während du ihn liest. Und das ist zeitbasiert. Das schafft man nicht. Das ist
wahnsinnig. Ultraschnell musst du die Dinger zerschneiden, weil wenn du die nicht zerschneidest, wirst du zurückgedrängt und du verlierst das Argument. Das heißt, du musst sehr schnell die Dinger zerschnibbeln, weil das ja auf Zeit ist und du willst den Gegner in die Ecke drängen. Dann musst du aber im richtigen Moment stoppen und das richtige Gegenargument bringen. Also du musst aufpassen, wann kommt jetzt diese eine Phrase, wo ich mein Gegenargument bringen muss. Und das Spiel hat mich manchmal wirklich zur Verzweiflung gebracht.
Ja, da bin ich auch einige Male Game Over gegangen. Aber genau wie im ersten Teil, glücklicherweise kann man auf normal sofort wieder da einsteigen, wo man gestorben ist.
Ja.
Das haben sie zum Glück beibehalten. Also das ist ein sehr komfortables System.
Das ist korrekt, aber trotzdem, also an diesem Spiel müssen sie echt was machen.
Das brauche ich genervt. Eigentlich nicht nochmal in der Form. Besonders nervig ist halt auch, dass man da auch wieder eine richtige Antwort aus verschiedenen wählen muss und das hat mir gar nicht gefallen. Aber ich glaube, das war's dann auch schon an Minispielen. Dann gibt's natürlich, wenn man am Ende ist, den Fall löst, beziehungsweise gelöst hat, dass man das wieder in so Manga-Panels zusammenlegen muss.
Ja, das finde ich ganz cool. Also das finde ich ist eine wunderbare Sache, dass man nochmal alles wirklich Schritt für Schritt durchzugehen. Da wir ja, wie wir ja schon anfangs gesagt haben, ja auch ein bisschen davon angenervt sind, dass das so in die Länge gezogen wurde und so eine Verhandlung dauert nun mal sehr lange und dann ist es schön, am Ende nochmal wirklich eine Zusammenfassung zu haben, wie ist das Ganze jetzt eigentlich abgelaufen.
Und sie haben das aber diesmal vereinfacht. Im ersten Teil hattest du gleich alle möglichen Panels. Im zweiten Teil hast du jetzt immer so eine Handvoll von Panels und davon sind meistens 3 oder 4 richtig. Ja. Und das wird dann so phasenweise freigeschaltet. Das haben sie ein bisschen vereinfacht tatsächlich. Aber das Coole ist, was der zweite auch macht, ist teilweise den Vorgänger zu verarschen. Und zwar auf faire Art und Weise, ohne dass sich das anfühlt so, wie der zweite ist besser als der erste, bla 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 oder so, sondern einfach wirklich, es gibt eine Sequenz, relativ am Ende, wo dann ein, also in der finalen Diskussion gibt es einen Moment, wo dann revealed wird, wer der Oberbösewicht ist und dann kommt Monokuma und sagt, für irgendjemanden muss das jetzt sehr nostalgisch sein. Aber in dem Raum ist niemand, der diese Nostalgie empfinden könnte. Und wer ist gemeint? Der Spieler. Weil wir schon mal in dieser Situation waren, wo das schon mal passiert ist. Und es wird immer wieder so ein paar kleine Seitenhiebe auf den ersten gemacht, wo dann so gesagt wird, oh, so Schulleben ist doch blöd und das bringt doch nichts, Leute in eine Schule einzusperren. Und Die Seitenhiebe auf den ersten Teil, das ist dann nochmal so ein netter Bonusfaktor für die, die den ersten Teil gespielt haben.
Ja, wobei man natürlich ganz klar dazu sagen muss, wer das an diesem Punkt noch nicht erkannt hat, man muss eigentlich den ersten Teil gespielt haben, um mit dem zweiten dann glücklich zu werden, weil sonst verstehst du ja einfach nichts von der Geschichte.
Ja, denn am Ende gibt's einen Moment, den ich geiler finde, als die Avengers zusammengekommen sind im Avengers-Film. Es passiert irgendwas und ich hab irgendwie um 3 Uhr nachts gespielt und ich hab losgerufen, yay, wirklich, weil das so geil war. Das hat mich einfach so mitgerissen und beeindruckt. Der Wahnsinn. Ach Gott. Ja. Minispiele, Story, Spielzeit. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir jetzt weiter noch spoilerfrei drüber sprechen können. Einzig noch, wir haben wieder du auf Englisch und ich auf Japanisch gezockt. Bildschirmtexte sind leider auch beim zweiten Teil nur Englisch. Und ja, also ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad des Verständnisses ist das genau wie beim ersten. Also man muss schon, mit Schulenglisch kommt man nicht weiter, man braucht schon fortgeschrittene Englischkenntnisse.
Ja, sollte man auf jeden Fall mitbringen. Ja. Unterstreiche ich auch.
Die japanische Synchro ist genauso wie vom ersten Teil schon großartig gelungen. Monokuma hat dieselbe Stimme und Monomi hat so eine traurige, miserable Stimme bekommen, dass sie da dir echt immer wieder leid getan hat. Und das ist auch das Coole, im ersten Teil gab es ja dieses Monokuma-Theater. Das gibt es jetzt auch wieder. Aber diesmal ist das so aufgezogen, dass entweder nur Monokuma da ist, oder wenn Monokuma da ist und Monomi, dass das dann wie so eine japanische Zweimann-Comedy-Show aufgezogen ist und Monomi immer alles abbekommt. Also die wird so dermaßen verdrischt in diesem Spiel. Das geht auf keine Kur, so wie die da fertig gemacht wird.
Nee, die tat mir wirklich so leid. Ich meine, es ist nur so ein seltsames Ding, wo man nicht so richtig weiß, was es eigentlich sein soll. Erstmal.
Es soll ein Hase sein.
Ja, nee, jetzt nicht nur davon. Ich meine, es ist ja wirklich kein lebendiges Tier irgendwie in dem Sinne. Ich meine, die rennt da mit dem Zauberstab am Anfang rum. Also irgendwas ist ja kein einfaches Tier.
Ja, und im Tüti und alles. Und dann, ja. Wenn sobald Monokuma übernimmt, läuft die nur noch in Windel rum. Das sagt schon alles.
Das ist so hart, ey. Die tut einem ja schon ein bisschen leid. Und man ist aber insofern ganz glücklich, dass man nicht selber dann derjenige ist, der die ganze Zeit so fertig gemacht wird.
Ja. Was einem als Spieler des ersten Teils bekannt vorkommt, sind einige Plot-Elemente. Und da ist das Spiel dann auch so clever und sagt, hey, ist das nicht wie aus dem ersten Teil? Also auch da bringt es tatsächlich was, wenn man den ersten Teil kennt. Denn einige Plattverläufe überschneiden sich. Und das ist bestimmt nicht zufällig, wie man Danganronpa kennt.
Nee, das wäre auch ein wirklich sehr großer Zufall.
Ja. Aber gut, ich hätte jetzt nichts mehr, wo ich unbedingt noch sagen müsste, das kann man spoilerfrei behandeln.
Nee, wir müssen eigentlich zur Geschichte kommen, denn einfach aufgrund des Genres steht natürlich die Geschichte im Vordergrund.
Ja, also ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, den zweiten zu spielen, wenn man den ersten kennt. Aber ich finde persönlich, dass man die Erwartungen ein wenig runterschrauben muss. Der zweite ist in meinen Augen nicht so gut wie der erste. Der erste, nach dem etwas langsamen Einstieg, der so eine halbe ganze Stunde dauert, ist das eine Achterbahnfahrt, die einfach nicht aufhört, bis man durch ist. Und der zweite, der hat oft zu viel Leerlauf. Da sind einige Passagen, die unnötig in die Länge gezogen sind. Da gibt es ein paar Elemente, die sie verschlimmbessert haben. Aber insgesamt reißt es oft genug die Story wieder raus, dass man genau wie beim ersten Teil einfach dranbleiben muss. Und weil er auch so viele Fragen des ersten Teils beantwortet, ist das durchaus eine Investition, die man die sich lohnt. Und macht das am besten online, also übers PSN. Denn die Retail-Fassung ist scheißteuer auf Amazon. Es muss unfassbar selten gepresst worden sein. Und ja, ladet's euch lieber runter. Spart Geld und Nerven.
Für wie viel wird's denn im Moment gehandelt?
Während du dein Fazit sagst, recherchiere ich mal.
Okay, mein kurzes Fazit. Ich bin mehr als zufrieden. Ich meine, es hat seine Schwächen, gerade in den Längen. Es ist, ich sag mal, es hätte definitiv kürzer sein müssen, damit es wirklich mir noch einen ganzen Ticken besser gefällt. Aber ich bin grundsätzlich zufrieden. Also wie sich die Geschichte entwickelt, wie vieles abgeschlossen wird. Also alleine, um zu wissen, wie es mit der Geschichte weiterging, war das ein tolles Spiel. Aber es hätte kürzer sein dürfen, gerne. Das muss ich sagen.
Oh, oh. Okay, also es kostet im PSN 40 Euro. Aber die Retail-Fassung kostet vom ersten Teil 57.
Wow.
Und der zweite kostet 73. Also hat man gut, 40, 50 Euro gespart.
Das heißt, die Retail-Fassungen, die ich habe, sind sehr teuer geworden. Geil.
Ja.
Wertsteigerung.
Ja, aber du darfst ja nicht verkaufen. Weil wenn der dritte kommt, musst du sie nochmal durchspielen.
Und vor allen Dingen, wenn ich die noch weiterhin aufhebe, vielleicht werden die ja noch teurer.
Ja, da habt ihr es. Wir geben euch Tipps zum langen, lebenslangen Investieren.
Genau.
Dass ihr, wenn ihr
in der Hoffnung, geht, dass der Kurs genauso stabil bleibt wie von Gold oder so.
Ja, natürlich.
Packe ich das jetzt unter meine Matratze.
Ich sehe schon vor uns, wenn wir 60 sind, 60, 70, dann werden wir unsere PS Vita-Spiele ausgraben und die mit teuer Geld verkaufen.
Ja, wir werden uns davon Häuser kaufen und Yachten.
Und Inseln.
Inseln, auf jeden Fall, stimmt. Ich wollte schon immer meine Insel haben.
Ja. Ach Gott. Ja, aber wie gesagt, der Download ist immer noch günstiger als die Retail-Fassung. Also schlagt immer dazu. Die sind auch nicht so groß. Ich glaube jeweils 2 Gigabyte. Ja, dann würde ich sagen, war der Hauptteil diesmal doch überraschend kurz. Ich glaube, letztes Mal sind wir auch eine gute Stunde gekommen und dann nochmal 1,5 Stunden Spoiler.
Mal ja, schauen. Aber die Sache ist ja auch, dass wir vieles jetzt einfach übernehmen konnten, weil jetzt nochmal wirklich alles haarklein erklären, wie das Spiel funktioniert, brauchen wir jetzt ja nicht mehr.
Stimmt schon. Und dann würde ich sagen, für alle, die sich nicht spoilern lassen möchten, hören wir uns nächste Woche wieder. Da sprechen Thomas und ich. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen über Dead or Alive 5 Last Round. Und
ich habe gehört, es ist ein Prügelspiel.
Ja, tatsächlich. Und die Woche darauf sprechen Andreas, du und ich über The Order. Also wir sind top aktuell wieder nach dieser Folge. Ach Gott, und dann steht schon Resident Evil Revelations an und Remake müssen wir auch nochmal Gott, wie sollen wir das alles machen? Ach Gott, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.
Macht es gut, euer Andreas.
Andreas, dann erzähl mal, was gibt es für Momente, über die du dich unbedingt auslassen musst?
Was gibt es für Momente? Es gibt so viele geniale Momente irgendwo schon. Wo fangen wir an? Ich bin immer versucht, natürlich mit direkt dem Größten anzufangen, aber dann nehme ich natürlich direkt den größten Hammer dann natürlich weg, den man auch später noch raushauen könnte.
Ja, aber wenn der jetzt nur dir gerade einfällt, dann hau raus.
Ich meine, einer der ersten Charaktere, die einem begegnen, ich meine, wir haben ja schon gesagt, es kommen so einige Charaktere vor, wo man sich fragt, Zufall oder nicht Zufall? Und jetzt haben wir einen Charakter, welcher das Talent hat, dass er der ultimative Glückspilz ist. Ja, und das sollte einem bekannt vorkommen aus dem ersten Teil.
Ja, sehr gut, denn das war auch die Eigenschaft von Makoto.
Ja, aber diesmal scheint es ja wirklich so, als wäre er der Glückspilz, denn was er da für Aktionen reißt im Verlaufe des Spiels, können nur mit Glück erklärbar sein und mal zwar mit sehr großem Glück.
Ja, was passiert? Wie heißt der Charakter? Nagito Komaeda. Der zum Beispiel spielt russisch Roulette mit einem Revolver, wo er nur eine Kugel rausnimmt.
Ja, also normalerweise packt man eine Kugel rein und dreht die Trommel, aber er sagt sich, okay, ich mach das Ding einmal voll und nimm eine raus. Und ja, er übersteht es.
Ja, natürlich, weil er ja der ultimative Glücksstudent ist.
Also die Situation fand ich ja mal mega krass, wie er das dann schildert. Und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht, das gibt's nicht.
Ja, ich dachte auch, also der tut doch nur so dumm. So dumm kann doch niemand sein.
Aber er fordert sein Glück jedes Mal heraus und er wird damit bestätigt, was irgendwie natürlich auch erklärt, warum er dann auch immer so optimistisch ist in dem, was er macht.
Ja,
aber er hat einen Sprung in der Schüssel, der Typ.
Da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen. Das ist der erste Charakter, den man sieht neben der Hauptfigur. Neben Hajime Hinata, den man selbst spielt. Und der weckt einem am Strand auf, sagt, hey, hier, guck mal, die anderen haben sich da versammelt und so weiter. Und wird ganz nett.
Aber wir haben das, glaube ich, gar nicht gesagt. Es gibt natürlich auch wieder so die Amnesie-Geschichte. Man weiß nicht so genau, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Was soll das?
Ja, und wie im ersten Teil wurde an alle natürlich das Gedächtnis gelöscht für einen bestimmten Zeitraum.
Ja.
Und
man hat natürlich mal wieder das Problem, dass man da steht, weißt du, jeder sagt, ich bin der ultimative sowieso, ich bin der ultimative sowieso. Und du stehst da, ich bin, keine Ahnung.
Ja, aber Makoto wusste das im ersten Teil. Er wusste, dass er der ultimative Glücksschüler ist.
Ja, mit dem Twist am Ende, dass er vielleicht doch mehr ist als das.
Ja, wenn wir jetzt im Spoiler-Teil sind, dürfen wir da auch gerne drauf zu sprechen kommen. Aber ich wollte noch mal über Nagito sprechen. Der hat einen Sprung in der Schüssel, du sagst es schon. Seine Motivation ist immer, Hoffnung kann nur blühen, wenn Verzweiflung möglichst in die Höhe getrieben wird.
Ja, also er ist besessen von diesem Hoffnungs- und Verzweiflungsgedanken. Ich meine, gut, das zieht sich generell durchs ganze Spiel, aber der ist zerfressen davon. Und er versucht wirklich jedes Mal Situationen zu kreieren, die vor Verzweiflung nur so sprühen. Und mit seiner Aussage, umso mehr Hoffnung erwächst aus dem Ganzen. Also
ja,
man denkt sich so, okay, gab's vielleicht, also hatten diese beiden Despair-Schwestern, war da vielleicht noch ein Bruder irgendwo dazwischen?
Da habe ich gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt.
Ich dachte mir, dass der Typ, der passt zu gut zu denen, der ist doch so krank, der muss doch irgendwie zu denen gehören. Aber es gab ja dann die, insofern die Begründung, dass er ja von der Junko hieß sie, ne?
Ja.
Den, warum auch immer, den Arm hat. Das war irgendwie so dieser Metal Gear Moment.
Wir kommen da noch später drauf zu sprechen, ja, weil das hat einen Sinn, weshalb er ihren Arm hat, aber der Sinn ist nicht so sinnvoll, wie das Spiel das vielleicht glaubt.
Ja, wobei ich mich gefragt habe, hätte das nicht vorher irgendjemanden mal auffallen müssen, dass da irgendwas bei ihm nicht stimmt, anatomisch?
Naja, das fällt dir natürlich nicht auf, weil mein Gedanke schon damals war, das könnte eine computererstellte Welt sein. Da gab es genug Hinweise, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, leider Gottes. Aber ich hatte halt damals schon das Gefühl, dass das irgendwie eine computergesteuerte Welt sein muss, die da drin sind.
Und dadurch ließ sich da nämlich wieder vieles erklären. Das war nämlich der Punkt, den ich eigentlich auch schon vorher mal gebracht habe oder bringen wollte. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil ich ja natürlich nicht spoilern wollte da noch. Dass aufgrund dieser Thematik alles ist eine Simulation, dann vieles auf einmal erklärbar ist, wo man sich vorher gefragt hat, wie soll das jetzt funktionieren?
Ja, aber wir schweifen so weit ab, da sollten wir noch gar nicht hinkommen. Was ich zu Nagito sagen wollte, den hasst man, den lernst du wirklich hassen. Und im ersten Teil gab es ja diesen reichen Typen. Moment, ich suche seinen Namen raus.
Yakuya.
Yakuya.
Ja.
Und der hat einmal im ersten Teil einen der Fälle manipuliert. wo wir uns schon aufgeregt haben, wieso machst du das? Willst du uns alle umbringen?
Ja.
Und dieser Nagito, der macht das in jedem Fall. Und der überlebt bis zum Ende. Was für ein Arschloch.
Ja, ey, ich hab den so gehasst. Er versaute jedes Mal den Fall. Es gab dann irgendwann eine Situation, wo auch wirklich jeder die Schnauze voll hatte und wo sie ihn angebunden haben, wo ich echt nur dachte, so endlich. Warum habt ihr so lange gebraucht?
Ja, ja.
Oh,
ach Gott.
Der Typ, ey.
Den lernt man wirklich hassen. Also ja. der ist so abartig.
Aber ich denke mal, das war das Ziel der Macher des Spiels. Von daher haben sie, denke ich mal, ihren Job gut gemacht.
Ja. Ich bin froh, dass er tot ist. Ja, er stirbt.
So harte Worte.
Es ist ein Videospiel, komm.
Ja, ist okay. Aber du hast gerade mit Byaku ja auch wieder einen interessanten Namen reingeworfen, denn man denkt sich so, Moment mal, den kenne ich doch.
Ja, er ist ein bisschen beleibter.
Vielleicht liegt es am ultimativen Koch, man weiß es nicht.
Und seine Persönlichkeit ist ein bisschen gutherziger, als sie im ersten war.
Ja, wobei er ist schon sehr abweisend, zumindest, oder sagen wir verschlossen. Also er möchte den Leuten helfen, zumindest sagt er es. Man weiß es noch nicht so, weil auf der anderen Seite sehr verschlossen ist und nicht so richtig mit der Sprache rausrückt, was jetzt hier Sache ist und was er genau will.
Ja, Gott, aber er hat immer mit Hajime gesprochen und gesagt, komm, ich muss dir jetzt hier das und das zeigen. Also der war schon offen genug, dass man ihm getraut hat. Und Große...
Ja, ich meine, er war am Anfang schon so ein bisschen ein Guide für dich, wobei man ja sich ja leider sehr schnell von ihm trennen muss.
Ja, er stirbt natürlich als erstes.
Ja,
und
natürlich.
Wie sich später herausstellt, war das gar nicht Byakuya, sondern der ultimative Doppelgänger oder wie man das auch immer nennen mag.
Ja, der Ultimate Imposter oder so, ja.
Ja, der halt andere Menschen so gut imitieren kann, dass er keine eigene Persönlichkeit mehr hatte. Und das so lebhaft gespielt hat, dass, obwohl er halt beleibter aussieht als der richtige Byakuya, dass trotzdem ihm alle abgekauft haben, dass er es ist. So gut war er.
Ja.
Ja, er war der Decoy Octopus, der ultimative Schüler.
Aber trotzdem und schön gemacht, weil man natürlich erstmal denkt so, ja, ist zwar vielleicht ein bisschen fülliger geworden, aber das ist doch der gleiche, ne, aus dem ersten Teil.
Aber wie im Metal Gear Solid wird das erst am Ende aufgeklärt, wer das eigentlich war. Und
ja.
Da ist man wirklich eine lange, lange Zeit am Grübeln. Was auch passiert, obwohl es nur eine Simulation ist, gibt es eine Ruine auf diesen Inseln. Und diese Ruine sieht sehr verdächtig nach Hope's Peak Academy aus, wie man sie aus dem ersten Teil kennt.
Ja, und das Spiel ist natürlich so gemein, es zeigt es dir relativ früh, dass es da ist, aber bis du da mal reinkommst, dauert es sehr, sehr viele Stunden.
Ja, ja. Und dann ist da drin ein ach Gott.
War das nicht der Raum mit dem Rätsel erstmal, wo da dann auch noch die Buchstaben fehlten oder was weggewischt war?
Nee, das war das Schloss im Vergnügungspark.
Ah, stimmt, ja. Oh, da habe ich mich auch noch erinnert, wo du denkst so, ey, jetzt kriege ich irgendeinen wichtigen Hinweis. Nee.
Ja, in dem Schloss war halt, ach Gott. Wir haben gerade keinen roten Faden, möchte ich mal anmerken.
Entschuldigung.
Die Insel haben alle verschiedene Themengebiete. Anders als im ersten Teil, wo halt in jedem Stockwerk Schulräume waren und dann halt noch zusätzlich ein paar Räume wie eine Bibliothek, ein Kunstraum und so weiter, hat hier jede Insel einen eigenen Schwerpunkt. Das eine ist zum Beispiel so ein Unterhaltungsviertel. Da hast du dann eine Einkaufsmeile, ein Kino, ein Musikclub. Dann hast du halt den Freizeitpark, den ganz großen. Dann hast du ein großes Industrie- und Militärgebiet. Weshalb auch immer auf einer Ferieninsel. Und so hat dann jede Insel seinen eigenen Charme. Und die spielen natürlich auch alle irgendwie ineinander über im Gesamtbild. Und was du gerade gemeint hast, in dem Freizeitpark gibt es ein Schloss. In dem Schloss drinne ist auf dem Boden eine Markierung und dort steht, der Code für die Schule ist das und das. Aber das wurde weggekratzt von Nagito, dem Arsch.
Ja, das war nämlich auch wieder einer der Momente, wo du denkst so, Nagito, echt jetzt? Ich hasse dich.
Ja, ja. Wollen wir da jetzt schon, weil wir eh durcheinander sprechen, wie sonst was, den ganz großen Aufhänger bringen?
Gerne, komm, machen wir's.
Ja, die Schüler, die wir spielen, die wurden im ersten Teil schon einmal genannt. Im ersten Teil haben wir herausgefunden, dass es ein Massaker gab an dieser Schule, wo irgendwie 2000 noch was Schüler sich freiwillig das Leben genommen haben. Und wir haben ja dort Fotos und Klassenräume, die voller Blut sind, die wir im ersten Teil finden. Und im ersten Teil wird gesagt, einer hat überlebt. Und den spielen wir, nämlich Hajime ist dieser eine Überlebende großen Selbstmordaktion. Und alle Schüler, die wir spielen, sind schon aus der Schule raus eigentlich, waren tatsächlich diese Ultimativen, die sie auch in dieser Simulation darstellen. Aber durch diese Tat, die dort passiert ist an der Schule, die vor Makotos Zeit stattgefunden hat, sind sie zu Despair-Kindern geworden, sag ich mal, die alle unter Junko die Welt in das Chaos gestürzt haben, was Monokuma uns im ersten Teil halt auf den Fernsehbildschirm gezeigt hat. Und ja, die Figuren, die wir steuern, sind in dieser Simulation drinne, weil Makoto und Konsorten sie praktisch auf den Zeitpunkt zurückstellen, wo sie in die Schule gekommen sind, bevor sie halt wahnsinnig geworden sind durch diese Selbstmordaktion.
Im Endeffekt also ein Versuch, sie davon zu heilen, insofern es möglich ist, weil das ist ja wirklich noch ein Testlauf, den sie da im Endeffekt auch durchführen.
Ja, und da kommt dann dieser Avengers-Moment am Ende, wo plötzlich Makoto auftaucht. Wir haben uns das schon gespoilert damals, tatsächlich, das haben wir auch im Podcast gesagt, im ersten. Aber zu sehen, wie das zustande kommt, da taucht dann auf einmal in der Enddiskussion Makoto auf. Und ich habe das so gefeiert. Ich dachte so, geil, wie geil ist das denn, ist zurück. Und dann macht er gar nichts. er ist die ultimative Hoffnung. Und dann macht er aber nichts in dem Sinne. Er bringt ein paar wichtige Punkte zur Story. Er erklärt einiges, was da halt im zweiten Teil passiert ist. Weshalb das so passiert ist und so weiter und so fort. Aber er macht nichts. Er trägt nichts zur Diskussion bei.
Nee, lösen muss man es dann doch selber. Er ist zwar da, aber okay, man muss es dann doch selber machen.
Das Erscheinen war großartig. Und später kommen dann auch noch Kyoko und Byakuya dazu. Aber halt, die machen irgendwie gar nichts, außer einem gut zureden.
Ja, da denkt man sich auch so, ist ein bisschen schade, dass sie so wenig am Ende machen. Es ist zwar schön, sie nochmal zu sehen, aber es ist schade, dass sie nicht noch größer dann eingebunden wurden dann fürs Finale.
Ja, weil im Spiel spielst du einmal Nagito, wo du durch diesen Todesraum musst, wo du halt auch diese Russisch-Roulette-Sequenz hast. Wie geil wäre es denn, wenn du im Finale plötzlich wieder Makoto spielst?
Ja.
Einfach weil sie es schon immer gemacht haben, dass du einen anderen Charakter spielst in dem Teil. Einfach zu sagen, guck mal, jetzt bist du wieder Makoto und du musst mal wieder die Welt retten. Ich das hätte ich gewollt.
Ja, warum nicht? Also ganz ehrlich, hätte ich auch kein Problem mit gehabt.
Ach Gott, verschenktes Potenzial. Ja, wer hat diese Simulation gehackt? Junko natürlich. Wir wissen ja, im ersten Teil hat Monokumas Auge nochmal aufgeleuchtet. Und er hat sich in die Simulation gehackt, die von Alter Ego gesteuert wurde, eigentlich, ursprünglich, damals, bevor sie gehackt wurde.
Wieder ein vertrauter Name mit Alter Ego.
Ja, und das ist, ach Gott, mir haben die Referenzen auf den ersten Teil am meisten gefallen, tatsächlich, weil ich den ersten so liebe.
Ja, und Junko sieht man dann ja am Ende wieder. Und war das, was du nochmal einbringen wolltest wegen dem 3D-Modell?
Genau, von ihr gibt es ein 3D-Modell in dem Spiel, was so Shadow of the Colossus-mäßig, übermäßig groß ist. Und immer im Hintergrund mit so einem Handy rumantantiert, so einem riesigen.
Ja. Und dann natürlich die, ja, ich sag mal, das Finale mit dieser Entscheidung, beziehungsweise mit einer Entscheidung, die sich immer irgendwie so ein bisschen zu verändern scheint, denn immer wieder kommt dann so ein Ding, aber bedenkt das. Oh Gott.
Ja, und da haben wir es schon wieder, dass sich das in die Länge zieht. Also dir wird gesagt, okay, ich habe das Programm gehackt, also Junko sagt das, und eigentlich sah das so aus, wenn du das Spiel erfolgreich abschließt, wenn du alle Freundschaftskristalle gesammelt hast, wird dir dein Simulation, diese Entwicklung, die du in der Simulation gemacht hast, auf deinen richtigen Körper übertragen.
Also praktisch dein vorheriges Ich, sag ich mal, ersetzt durch das Neue, was jetzt da geboren wurde.
Genau, Makoto hat, weil er diesem System noch nicht getraut hat, einen Failsafe eingebaut, dass wenn das passieren sollte, sie gerettet werden können, solange sie in der Simulation nicht sterben, dann sind sie halt immer noch diese Despair-Kinder. Aber sie leben halt noch. Und Junko hat das so hantiert, dass sie zwar die Leute sich umbringen lassen, aber wenn sie virtuell tot sind, dann sind sie auch im Kopf tot. Aber sie kann sich ihren Geist praktisch, ihre Informationen in die Körper übertragen lassen. Und das war ihr ganz großer Plan, dass sie halt die Körper der anderen übernimmt.
Es hat so ein bisschen dieses Tron-Ding bei dem neuen Tron-Film, wo der dann versucht, der Bösewicht dann in die reale Welt zu kommen aus dem Computer raus. Irgendwie wirkte das hier so ein bisschen ähnlich, wobei das hier sogar nachvollziehbarer klang als bei Tron, wo das komplett seltsam war und absurd. Aber das hier zu sagen, dass das nachvollziehbar ist, aber auch egal. Naja.
Ja, ja. Und wie gesagt, sie hat dann die Leute sich umbringen lassen. Und wenn man sich als Hajime falsch entscheidet, dann hätte Junko die ganzen Körper von den Gestorbenen übernommen. Dann würden sie zwar noch weiterleben, aber halt mit Junkos Geist. Und ja, das würde nur noch mehr Verzweiflung in die Welt tragen.
Ja, und ich denke, es ist natürlich klar, dass man das nicht geschehen lassen kann, egal was das für Folgen für einen selber hat.
Ja, ja. Das weiteres Wichtiges ist das Ultimative von dem Hajime selbst. Du hast es ja schon gesagt, er leidet unter Amnesie. Wie soll das auch anders sein?
Ja.
Und es stellt sich heraus, dass er einer der Schüler war in der Akademie, die nichts Besonderes sind, die einfach nur an die Akademie durften, damit die Akademie Geld bekommt.
Ja, also man könnte sagen, seine Superkraft war, wie bei vielen anderen, dass das Geld, er hat dafür, beziehungsweise seine Eltern haben dafür bezahlen müssen, dass er da hinkommt. Die Schule hat dann praktisch nochmal so einen Kursus gemacht für Schüler, die jetzt halt nicht eine ultimative Begabung hatte, sondern die sich so einschreiben konnten, wenn sie entsprechend die finanziellen Mittel hatten, weil die Schule ja irgendwie dann auch das Geld brauchte. Es konnte einfach mit diesem Gedanken, den man aus dem ersten Teil kennt, es ist nicht finanzierbar.
Ja, und jetzt, ihr dachtet, jetzt war es schon ein bisschen verwirrend, jetzt wird's noch verwirrender. Sie haben ihn aber genommen und an seinem Gehirn rumgespielt. Sie haben ihm in sein Gehirn praktisch alle ultimativen Fähigkeiten zugeschrieben, dass er die ultimative Hoffnung wurde, weil er einfach in allem ultimativ ist. Und deswegen ist er ein ganz, ganz geiler Kontrast zu Makoto, weil Makoto ist aus sich heraus die ultimative Hoffnung geworden, während Hajime Hinata gezüchtet wurde als ultimative Hoffnung.
Ja.
Und das ist ein saugeiler Kontrast. Er ist natürlich auch in die Verzweiflung verfallen, wie wir schon gesagt haben. Aber am Ende, natürlich, es muss ja irgendwie so ein Happy End geben, überkommt er sie virtuell. Und die Charaktere entscheiden sich dann, okay, wir besiegen Junko und wir wollen in unseren Körper zurück und wir glauben fest genug an uns selbst, dass wir die Verzweiflung, obwohl wir sie dann wieder im Kopf drin haben werden und uns gar nicht mehr an die Ereignisse aus dem zweiten Teil erinnern können, dass wir wieder auf den rechten Pfad finden, aus uns selbst heraus. Und so hat auch die gezüchtete ultimative Hoffnung gesät.
Es klingt irgendwie bescheuert.
Ja, das ist es auch. Ganz ehrlich, aber deswegen lieben wir Danganronpa, oder? Weil es so bescheuert ist.
Ja, absolut. Ich meine, wie schön war im ersten Teil alleine schon dieser Moment, wenn es dann wirklich heißt, so yeah, ich bin die ultimative Hoffnung, ja, und ich besiege dich.
Du hast denn jede Antwort mit Hoffnung zerstören können. Und das, ja, diesen Moment gibt's auch wieder im zweiten Teil, wo du dann Hoffnung immer auf die Wörter und die Verzweiflungsrufe von den anderen schießt.
Ich liebe diesen Moment. Ich liebe ihn so sehr.
Und ja, natürlich hat man den rekapituliert im zweiten Teil, weil das einfach super ist.
Ja. Nee, aber das ist ja sowieso das Main-Ding sowieso. Ich meine, Hope's Peak Academy, damit fing das Ganze ja schon an. Und ich meine, wir haben eben schon in der Vorbesprechung das auch gesagt, das heißt ja auch noch Goodbye Despair-Spiel.
Ja, wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich ganz schön spoilerig, der Titel. Aber das kann man halt nicht nachvollziehen, wenn man das erste Mal spielt.
Nee, das rafft man erst zum Ende hin, dass das, ja, Spiel dann damit einen spoilert, aber Es ist trotzdem schön. Es
ja,
ist schön.
Ja. Weitere Dinge. Die ultimative Fotografin hat mir sehr gefallen. Die war sehr nett. Und dann stirbt sie natürlich als eine der ersten. Wie es immer so ist in dem Spiel. Ich mochte auch den Jungen, der sich als Mädel verkleidet hat, dieses Computergenie. Der
ja,
war immer sympathisch.
Genau, woraus dann die Sache hier mit Alter Ego noch
genau.
kam. Genau. Fand ich auch super. Jetzt aber auch hier die Dame, die Gamerin, die Nanami, fand ich eigentlich auch ganz cool. Und natürlich, wie sie es am Ende dann herausstellt, ich meinte eben so, ja, gewissermaßen überlebt sie, ja, aber beziehungsweise sie ist bis zum Ende hin dabei. Aber
ja, sie ist diesmal die Verräterin und das haben wir vorhin auch schon erwähnt. Der erste Teil, der zweite Teil hat sehr viele Anleihen vom ersten. Nagito stellt später fest, dass sich viele der Morde überschneiden von der Art und Weise, wie sie entstehen. Zum ersten Teil. Und so gibt es natürlich auch wieder eine Verräterin. Und das ist Chiaki, weil die und Usami ein Computerprogramm sind.
Ja. Ja, genau. Das heißt, sie ist am Ende gar kein wirklicher Mensch tatsächlich.
Ja, ja. Deswegen
wo man sich dann irgendwie denkt, naja, es ist schade, weil man sich so gerne eigentlich auch mit ihr unterhalten hat, oder zumindest ich fand, das war auch einer der wirklich netten Charaktere, aber nur gut.
Ja, das Rockermädel stirbt mir weg, die fand ich auch immer toll. Aber immerhin das Sportass ist nicht weggestorben.
Ich wollte gerade sagen, das Sportass, wobei der Coach, ich meine gut, er stirbt, kommt wieder und dann gibt's irgendwann die Mini-Version von ihm.
Ja, ein weiterer Punkt, weshalb das irgendwie doch virtuell sein musste, ist, er wird als Roboter wiederbelebt.
Ja.
So absurd das Universum auch sein mag, das hat's auf die Spitze getrieben. Ja, nee, aber ich kann mich
aber
leider
nicht... Aber seine Mini-Version mit dem Wecker war süß.
Ja. Ich weiß nicht mehr, was der Aufhänger war, weshalb ich damals gesagt habe, das muss eine Simulation sein. Ich weiß echt nicht mehr, was es war. Ich hab meine Antwort von damals nochmal rausgesucht. Ich habe dir am 1. Oktober 2014 gesagt, es ist eine Simulation. Was erklärt, weshalb der reiche Typ nochmal drin ist. Und da muss irgendwas gewesen sein, wo ich sofort gecheckt
habe. Es gab auch so eine seltsame Situation direkt, glaube ich, am Anfang, wie hieß jetzt, Usami mit dem Zauberstab verwandelt sie ein Huhn in eine Kuh oder umgekehrt?
Ja,
irgendwas verwandelt sie dann auch noch. Und das ist ja auch so ein Moment, wo du dich fragst, so, was, wie soll das denn funktionieren?
Ja, ich, wie gesagt, irgendwas hat mir den Aufhänger gegeben, dass ich da schon recht früh hintergekommen bin. Und es sollte sich bewahrheiten. Ich war sehr erstaunt, wie richtig ich lag. Ja. Ich brauche jetzt eigentlich nichts weiter zu sagen, was mir so spontan ganz relevant für den Danganronpa-Mythos in den Sinn kommt, weil das Wichtigste ist halt wirklich, dass diese Schüler diejenigen sind, die im ersten Teil schon erwähnt wurden. Und das ist halt saugeil, wie da die Brücke geschlagen wurde. Als das am Ende rauskam, das war der Wahnsinn.
Ja, definitiv. Ich meine, es gab noch so ein paar kleinere Geschichten, die dann im Verlaufe dann passieren, die für eine kleinere Überraschung zumindest bei mir gesorgt haben. Hier das Mädel mit dem Schwert hier, die Peko, dann Bodyguard von dem Yakuza war. Das dann zu raffen, fand ich einen sehr schönen Aufhänger.
Darf ich ehrlich sein, ich dachte, der Yakuza wäre ein Mädel.
Echt?
Ich dachte, die ziehen das schon wieder ab und diesmal ist es andersrum. Weil der sieht okay. So weiblich aus. Aber der tut so hart. Aber dann ist er doch ein Junge. Okay.
Nee, dann war es vielleicht in dem Punkt dann enttäuschend, dass es dann nicht geklappt hat in dem Moment. Aber ich fand das einen interessanten Twist dann am Ende und fand es ein bisschen schade, dass sie dann irgendwie ein Ende finden musste.
Ja, ach. Nee, die war mir zu kalt insgesamt. Habe ich nicht vermisst.
Oh.
Ja. Und ich mochte diesen Gundam, wie auch immer. Ich hab den gehasst mit seinen blöden Hamstern.
Oh, seine drei Hamster, ich weiß die
Namen
nicht mehr. Aber
vier waren das.
Der hat mich zwar manchmal genervt, aber der war so absurd, dass er schon wieder witzig war.
Nee, ich fand das zu blöd. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich mochte den Cast aus dem ersten Teil besser. Und das liegt daran, dass das alles so Fähigkeiten sind, wo du nachvollziehen kannst, okay, der ist der ultimative Baseballspieler. Okay, macht Sinn irgendwo. Aber ich muss jetzt gerade mal nachgucken. Was ist sein Ultimatives? Er ist der
Du meinst mit dem Typen mit den Hamstern?
Ultimate Breeder. Okay. Aber der tut so, als wäre irgendwie so ein Unterweltboss, der die Hamster da gebändigt hat.
Ja, weil er redet immer irgendwie von Dämonen und wie er mit denen kommuniziert und wie er irgendwie die scheinbar noch so magische Fähigkeiten dafür ein Verständnis hat. Und ich meine, der tut immer total mysteriös und übertrieben. Aber dann, wenn du dann den Ultimate dir anguckst, irgendwie passt das nicht zusammen.
Und das Schlimme ist, ich habe es ja auf Japanisch gespielt, das ist jetzt ganz Hardcore-Anime-Talk, das müsst ihr nicht nachvollziehen können. Kion, der Sprecher von Harui, also aus der Harui-Anime-Serie, der Sprecher von Kion, der Japanische, spricht den. Und der hat eine sehr signifikante Stimme. Und den erkennt man sofort raus. Und der klingt so fehlplatziert mittlerweile, weil der einfach alles spricht, dass ich den nicht mehr hören kann. Und der hat ausgerechnet diesen Gundam gesprochen. Und ich, ein weiterer Grund, weshalb ich ihn abartig fand, war die Stimme. Gott, ja, aber das muss ich auch nochmal betonen. Viele der Dinge, weshalb mir der zweite weniger gefallen hat, liegen an meiner persönlichen Präferenz. Also ich habe oft, ich fand halt einfach den ersten schlüssiger für mich. Da hat alles irgendwie besser zusammengepasst. Ich meine, allein die Introsequenz, wo der Typ mit der Rakete hochgeschossen wird, dass die am Ende gar keine Trailer-Sequenz war oder so, sondern dass die relevant war für den Plot. Das sind alles so Sachen, an die ich mich noch erinnere. Ich kann jetzt schon nicht mehr sagen, was der erste Fall aus dem Zweier war. Ich weiß noch genau, dass die beste Freundin von Makoto da, diese Popsängerin im ersten gestorben ist. Ich weiß nicht mehr, wer. Oh, jetzt fällt es mir doch gerade wieder
ein. Okay. Ich kann es dir sagen, dass das war.
Der Koch hat den Typen Byakuya umgebracht. Okay. Aber da musste ich schon wieder überlegen, weißt du? Da musste ich schon wieder überlegen, obwohl du es gesagt hattest. Den ersten habe ich noch, obwohl ich ihn auch nur einmal durchgespielt habe, komplett präsent. Aber der zweite, da sind nur die Hauptstory-Punkte hängen geblieben. Irgendwie.
Ja, aber eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, dieses Funhouse, wo du eingesperrt wirst und so ein bisschen das Feeling der Schule hast, insofern, dass du in einem Gebäude gefangen bist, wo du nicht nach draußen gucken kannst, was ja dann auch damit zusammenhängt, dass du ja nicht verstehen sollst, wie dieses Haus aufgebaut ist und dann wurde dann da wirklich ja, man lässt dich ja aushungern da, das ist ja fies, das Ganze.
Ja, und du mochtest die Farbe immer nicht, weil es gibt das Grape House. Und das Strawberry House, also ein rotes und ein grünes Haus.
Ja, und es ist wirklich, es ist komplett in dieser Farbe und grell und leuchtet dir so entgegen. Und ich fand das ein bisschen unangenehm auf Dauer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das war dann die Aufklärung des Falls. Da gab es ein Minispiel, wo man dann irgendwie einen bestimmten Raum oder irgendwas, was so mit der Bauweise zu tun hat, wo man einen bestimmten Bereich antippen musste.
Ja.
Und ich habe 500 Mal dieses Ding angetippt und meiner Meinung nach an der richtigen Stelle. Und ich glaube, es war sogar am Ende dann auch dann tatsächlich die richtige Stelle. Aber das Ding hat es irgendwie nie richtig registriert. Ich habe es irgendwann so aus Verzweiflung nachgelesen, was ich antippen muss. Und habe auch festgestellt, dass ich es richtig gemacht habe. Aber es wollte bei mir irgendwie nicht hinhauen. Und irgendwann hat es dann doch auf einmal geklappt. Das war sehr seltsam.
Okay, jetzt fallen mir doch noch zwei Dinge ein. Ich habe schon den Kinofilm erwähnt und das Videospiel. Das Videospiel war das erste Mal, wo ich gedacht habe, wow, das ist mal ein saukreativer Einsatz von der Art und Weise, wie man diese Fälle löst. Da geht es nämlich darum, da spielt man dann ein paar Episoden durch und da stellt sich heraus, dass das eine Mädel das andere umgebracht hat, aber es wirkt wie Selbstmord. Und wenn man was ganz Bestimmtes tut in dem Spiel, dann schaltet man die Zwischenepisoden frei, weil das irgendwie nur Episode 1 und 3 sind und 2 und 4 muss man dann durch diesen, wenn man die Hinweise in den anderen Episoden rausfindet, dann weiß man, was man tun muss, um das komplette Spiel zu sehen. Und da werden dann Dinge aufgeklärt, die halt auch damit zu tun haben, wie sie vorher in der Schule waren. Also das sind so Sequenzen, die passiert sind, als sie ihr Gedächtnis noch nicht verloren hatten. Und das ist wie im ersten Teil halt mit den Nachrichten von Monokuma hier, das und das habt ihr, das sind eure schlimmsten Geheimnisse. Und das haben sie halt in so einer Videospielform gemacht, was auch ziemlich cool war, weil das wirklich ein Videospiel war. So mit ganz schrecklicher PS1-Grafik. Und was mich da allerdings geärgert hat, die haben alles übersetzt ins Englische. Aber da waren dann teilweise Texte in Japan nicht drin.
Der hat irgendwer verschlafen. Das war ein bisschen ärgerlich. Und es war immer derselbe Text, also da hat man wirklich gemerkt, da hat wirklich jemand einfach gepennt. Ja, und das mit dem Kinofilm war, da hat Monokuma einen Film gedreht, wie er alle platt macht und dann die armen alten Leute ausrauft, um um dann wohlhabend zu leben bis an sein Lebensende. Und er erzählt dort eine Art Mordfolge. Und das Coole daran ist, dass man als einziger auf der Insel den Kinofilm nicht anguckt, sondern sich so eine blöde Badge für 1 Million oder so kauft, weil man den Monokuma-Film nicht gucken will. Was ich schade fand, weil ich hätte gerne den Monokuma-Film gesehen. Aber den darf man dann später doch anschauen und das gibt einige coole Hinweise auf den Mordfall, der ja auch sehr verwirrend war.
Aber es war trotzdem sehr komisch dann aus dieser Geschichte, dass man irgendwie alles versucht, da rauszukommen und dann auch noch das ganze Geld ausgibt, was man ja eigentlich nicht hat.
Ja.
Das ist so bescheuert gewesen, diese Aktion. Wo ich mir dachte, irgendwie würde ich doch gerne einfach den Film gucken. Ich habe auch nicht so verstanden, warum man so ein Mysterium dann daraus machte, dann diesen Film zu gucken. Aber wie sich das dann aufgelöst hatte, dass man dann noch das Geld ausgibt und so, das fand ich dann auch einfach genial.
Ja, weil so konnte man nicht der Mörder sein, weil man ja den Film als einziger nicht gesehen hat.
Genau. Und das war ein wunderbares Alibi im Endeffekt.
Das so komisch das klingen mag, aber wie geil wär's denn, wenn du irgendwie ein bisschen besser mal in den Mordfall involviert wärst. Weil der erste hat das zumindest mit dem ersten Mord versucht, wo du halt dieses Popmädel umbringst, da hat sie ja extra deinen Raum genommen. Was sie allerdings nicht wusste, ist halt, dass auch die Namensschilder dann getauscht werden.
Ja, aber der erste Fall war ja wirklich mies, weil dann denkst du, oh scheiße, jetzt stehe ich hier erstmal unter Generalverdacht.
Genau, aber sowas ist im zweiten Teil nicht passiert, dass irgendwie gesagt wurde, oh, du warst das, Nagito hat es zwar ein paar Mal versucht und der macht dich auch regelmäßig runter, aber du kamst nie in so eine Bedrulle. Und das hat mir ein bisschen, das finde ich schade, dass da weder Teil 1 noch Teil 2 dich wirklich mal richtig in den Mord involviert haben, dass du irgendwie vielleicht aus Versehen Komplize wurdest oder dass du das vielleicht gesehen hast und da aber irgendwie was draus gestrickt wird. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr.
Nee, es gab sogar im Gegenteil oft dann Begründungen, warum du direkt von vornherein sagen konntest, ich kann es nicht gewesen sein.
Genau.
Also im zweiten Teil fühlte ich mich sicherer als im ersten, wo dann Situationen entstanden, wo ich mir dachte, oh, bin ich es vielleicht doch?
Ja, hier, oder wo du, wo der Typ mit der Maske kommt und dich im Bett erstechen will. Und auf einmal taucht da Kyoko auf und du denkst, oh shit, war sie das?
Und ich habe einfach nur diesen Fiebertraummäßig alles war und du bist dir nicht sicher, ne? Habe ich es vielleicht wirklich getan?
Aber im zweiten ist es halt immer so auf der sicheren Linie. Du weißt, okay, ich habe ein Alibi. Ich habe das und das gemacht zu dem Zeitpunkt. Und das war im ersten noch ein bisschen offener, aber halt auch nicht so viel besser. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr involviert ist in die Fälle.
Ja, und was man nicht auch immer ein bisschen too much war, wie Nagito sich dann am Ende dann selbst richtet und was er sich dann alles ausdenkt. Oh, das ist.
Also ihr müsst euch vorstellen, er liegt da, hat sich den linken Arm und die Beine festgebunden.
Genau. Das ist,
okay. Dann an der rechten Hand hat er nun abgebranntes Seil dran, dass das so wirkt, dass er an allen Vieren angebunden wäre. Dann hat er sich mit einem Messer in die Beine gestochen, das Messer in eine Puppe gesteckt, damit er sie das Messer durch seine Hand schlagen kann. Dann hat er gleichzeitig einen Speer hochgehalten gehabt, der so eine Kette hinten dran hat, was er dann in sich selbst reinfallen lassen hat, in seine Brust. Und der Hammer ist, das ist gar nicht, wie er gestorben ist, er ist nämlich durch ein Giftgas gestorben, was er vorher präpariert hat, in so Feuerlöschflaschen. Was zur Hölle?
Ja, weil es wird natürlich noch ein Brand ausgelöst bei der ganzen Aktion und dann versuchst du mit allen anderen dann den Brand zu löschen, aber diese präparierten Feuerlöscher sind dann mit diesem Giftgas versehen, was er ja dann natürlich wusste, dass er dann dadurch erst sterben würde und das ganze andere hat ihn zwar natürlich schwer verwundet und hätte vielleicht natürlich auch zum Tod führen können, so, aber
der Clou ist jetzt, niemand weiß, wer der Mörder ist, weil alle diese Flaschen geworfen haben. Und das war die Sequenz nämlich, wo ich gespeichert habe, weil ich dachte, oh, jetzt kann ich mich selbst richten. Weil im ersten Teil war das ja so, du konntest Kyoko richten.
Genau.
Und du warst der Schuldige. Und ich habe gedacht, vielleicht drehen sie es um, ich bin diesmal der Schuldige. Im falschen Ende.
Ja.
War nicht so. Wenn du dich anklickst, dann wird gesagt, nee, versuch's nochmal.
Ja, eben. Das war auch so eine Stelle, wo ich genau das dachte. Da kommt jetzt ein interessanter Punkt, wo man vielleicht ein alternatives Ende kriegen kann. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es bei dir dann entsprechend auch geendet ist.
Ja, das fand ich ein bisschen schade.
Er ist ein bisschen Chance vertan. Hätte man ja noch mal was Schönes machen können, eine kleine Nebengeschichte. Aber
ein cooler Gag war auch noch mit Nagito, wo er findet halt in diesem Funhaus, gibt es als Belohnung, wer diesen Todesraum übersteht, das macht Nagito halt, ein Buch, was ein paar Fakten enthält über die reale Welt. Und Nagito hat den Fall zu dem Zeitpunkt dann schon durchschaut, aber man muss ihn natürlich selbst lesen, weil Nagito ein Arschloch ist. Aber es kommt dann zu einem Punkt in dieser Verhandlung, wo Nagito dann sagt, oh, jetzt kommt die Stelle, wo man als Hauptcharakter eigentlich diese Manga-Panels zusammenlegen muss. Aber wir überspringen das jetzt mal, weil das scheiße ist. Und da habe ich so gelacht. Aber das Spiel kehrt dann leider dem doch den Rücken zu und man muss es doch nochmal machen. Aber ich fand das super, dass sie halt auch so mit Erwartungen gespielt haben, wo Nagito einfach sagt, ach komm, jetzt kommt schon wieder dieses Minispiel, überspringen wir das mal.
Ja. Ja, manchmal hat er seine Momente, da konnte man ihn ja auch einigermaßen leiden, so für den Gag einfach, aber in der Regel hat er einen nur sabotiert und alles schwerer gemacht.
Ja, ja, sein Mordfall war auch der, ach Gott, ey, das ist so abartig.
Ey, ich sage dir, die Sache mit den Feuerlöschern alleine, oh Gott.
Ja.
Ich meine nicht nur die ganze Sache davor mit dem, dass er sich da anbindet, halb absticht und dann mit dem Speer noch zum Schluss und dann den Brand dann da auslöst. Und er hatte doch sogar noch diesen Laptop mit der Videobotschaft und ach, das echt, echt.
Ja, man kann es auch übertreiben. Das Coole ist, wie im ersten Teil gibt's am Ende so einen dicken Mindfuck. Da kommst du nämlich dann endlich in die Akademie rein. Und das sieht doch identisch aus wie die Schule aus dem ersten Teil, allerdings halt komplett auf den Kopf gestellt. Überall sind irgendwie komische Computermuster.
Ja, und da geht's dann auf einmal auch los mit dem Soundtrack, dass er auf einmal anfängt mit den 8-Bit-Stücken.
Ja, der Bildschirm ist immer verzerrt, bricht immer wieder auseinander, Texte überlappen sich. Und leider wird das nicht so wie Metal Gear Solid 2, wo du wirklich denkst, deine PS2 ist im Arsch. Da hatte ich nie das Gefühl, aber es war nicht genug gemacht.
Oder erinnerst dich noch bei Batman, bei Arkham Asylum war das, meine ich.
Ja, oder sowas. Es war nie gut genug gemacht, dass ich dem Spiel das abgekauft habe. Man hat immer gemerkt, okay, es ist so gewollt. Was ein bisschen schade ist, weil wie geil wäre das denn, wenn das halt wirklich wie Metal Gear Solid 2 hier so eine Fehlermeldung gibt und du denkst, was? wo du einfach denkst, du hast jetzt gerade dein Gerät ist kaputt oder irgendwas. Das wäre der Hammer. Ach Gott. Nee, aber war schön halt Makoto nochmal zu hören und Kyoko und den richtigen Byakuya. Wobei der sich nicht sonderlich gebessert hat. Am Ende sagt er auch, oh, Makoto, du musst das für uns ausbaden, Penner.
Ja. Er ist irgendwie immer noch ein Arsch, aber nun gut, immerhin.
Ja.
Ich find's ja schon okay, dass er das überstanden hat und jetzt immer noch dabei ist.
Ja, ja. Und die wollen die Welt retten. Und ob sie das schaffen werden, das werden wir A, in dem Spin-off erfahren, was zwischen Teil 1 und 2 spielt. Dort spielen wir dann Makotos Schwester. Wir wissen ja, im ersten Teil hat Monokuma ihm ein Bild gezeigt, wo seine Familie, das Haus zerstört wurde. Aber seine Schwester hat überlebt, wie es scheint. Die spielt man halt im zweiten, im Spin-off. Und der dritte Teil wurde mittlerweile offiziell angekündigt. Heute ganz frisch die Nachricht auf NeoGAF gelesen. Da gab es einen Link zu. Ich weiß nicht, wem, also welcher Internetseite das Studio das gesagt hat, aber es ist offiziell. Danganronpa 3 kommt irgendwann.
Irgendwann.
Immerhin. Und wir freuen uns jetzt im Herbst auf das Spin-off. Und dann hoffentlich müssen wir nicht allzu lange warten auf den richtigen dritten Teil, wo dann endlich weitere Fragen gelöst werden und noch weitere aufkommen.
Ja, vor allen Dingen frage ich mich, wie sie es dann jetzt mit der Geschichte gemacht haben. Ich habe mich ja schon am Ende des ersten Teils gefragt, wie sie nochmal diese Situation kreieren können, dass sie irgendwie gefangen sind und diese Mordspiele kommen und so. Ich dachte mir so, okay, wie will man das im zweiten Teil jetzt nochmal übertragen? Und dann kam halt eben diese Sache mit der anderen Gruppe, dass sie in dem Computerprogramm sind. Und jetzt frage ich mich, wie können sie jetzt dieses Spielprinzip nochmal in den dritten Teil übertragen? Wie können sie die Situation wieder so drehen, dass man sowas nochmal hat, so eine Konstellation? Oder wird es wirklich was ganz anderes?
Ja. Ich kann mir vorstellen, weil das so Stirb langsam Prinzip hat. Im ersten Teil haben wir eine Schule, im zweiten ein Inselsystem, im dritten Teil haben wir wahrscheinlich eine Stadt oder irgendwas. Gehe ich fast von aus. Und ich wüsste auch wirklich auch allzu gern, wie sie die Story weiterstrecken wollen. Und ich wüsste auch gerne, wie viel sie tatsächlich geplant haben von dieser Storyline. Ob sie gesagt haben, wir denken uns mit jedem neuen Teil neue Lösungen aus oder wir haben schon einen roten Faden hier in unseren Akten und den setzen wir jetzt nach und nach in den Spielen um. Das wäre wirklich interessant zu wissen.
Ja, weil ich meine schon alleine jetzt vom zweiten Teil, wie viel wird auf den ersten nochmal eingegangen, wie viel wird nochmal erklärt. Ja, jetzt mit dem Spin-off, was ja scheinbar auch nochmal einige Storybrocken bringen wird, die dann wichtig sind für den ersten und für den zweiten, fürs Verständnis. Die scheinen ja sich bewusst noch sehr viele Dinge offen gelassen zu haben, wo man dann noch wieder ansetzen kann.
Ja, aber allein schon die Tatsache, dass man halt die Charaktere spielt, die sich dieses Attentat, also dieses Massensuizid überlebt haben. Was halt so perfekt aus dem ersten Teil rausgenommen wurde und einfach super passt für ein Setting. Mir fällt jetzt, ich wüsste nicht, dass es noch ein Szenario gibt, wo die Charaktere das angesprochen haben, das jetzt noch möglich sein könnte. Oder müssen sie sich jetzt wirklich eine komplett neue Storyline ausdenken, die sie dann verknüpfen mit dem? Oder haben wir irgendwas übersehen und einfach noch nicht dran gedacht? Weil ich muss sagen,
vielleicht ist das ja Inception-mäßig, dass wir zwar denken, wir sind aus dem Computerprogramm rausgekommen, aber wir sind nur in der nächsten Ebene.
Nee, bitte nicht.
Danke an Ron bei Inception.
Was ich sagen wollte, ist, dass ich habe nicht dran gedacht, dass wir den Überlebenden spielen könnten aus diesem Massensuizid. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Und vielleicht gibt es wieder irgendwo eine Stelle in Teil 1 oder 2, wo was erwähnt wurde, was wir so als Nebensächlichkeit einfach aufgenommen haben und wo dann der ganz große Twist im dritten Teil folgt. Das wäre natürlich der Hammer. Und wenn wir dann den dritten spielen und sagen, Alter, das wurde doch nur einmal erwähnt, geil, das ist so wichtig, okay, das wäre wirklich toll.
Weißt du, was auch kommen wird? Irgendwie so die neuen Despair-Schwestern, wo Junko noch weiter auseinandergenommen wurde. Und dann kommt der nächste, ich hab das Bein von Junko. Der nächste, ich hab das Auge.
Nein, bitte nicht. Also ich fand schon grenzwertig, dass Junko wieder die Bösewicht-Figur ist. Hätte ich nicht gebraucht unbedingt.
Nee, jetzt nicht so als Oberbösewicht, sondern einfach nur so noch so als ein paar Nebencharaktere. Könnte ich mir echt gut vorstellen, dass so eine kleine Truppe rauskommt, so dass sie am Ende wirklich dann Junkos Leiche komplett geplündert haben.
Ja, und ich brauche auch nicht nochmal, dass es eine Simulation ist, die denn diesmal besser funktioniert als die aus. Weil wir erinnern uns, wir haben ja, ist ja vorhin schon gesagt, das war so ein Probelauf praktisch. Mhm. Und ich hätte lieber was in der realen Welt, halt in der zerstörten Welt, wo man vielleicht wieder auf Makoto trifft vielleicht auch Hajime halt, der von der Insel vielleicht runter ist, weil er wieder bei Verstand ist. Wer weiß.
Und ja, ich würde auf jeden Fall sau gerne wissen, was jetzt natürlich aus den neuen Charakteren, die dann halt die Überlebenden dieses Massakers waren, was jetzt mit denen passiert. Weil ich meine, das Ende war ja auch so, dass ja auch einige gestorben sind und jetzt immer noch in diesem, sagen wir es, komatösen Zustand sind oder so. Weil sie ja in dem Verlauf der Geschichte, dann sind ja ein paar gestorben und die waren ja nicht direkt wieder auf den Beinen. Und man weiß jetzt auch nicht so richtig, was ist jetzt mit denen?
Wurde nicht gesagt, dass wer stirbt in der Simulation, ist auch im echten Leben tot? Du hast es schon, mit dem Komatösen ist schon richtig, aber...
Aber es wird zwar gesagt, die sind eigentlich tot, aber es wird ja auch so angedeutet, so von wegen, wir werden schon Erfahrungen mitnehmen und dann das zerschlagen können, die Verzweiflung dann damit, und es wird nicht alles verloren sein, was hier passiert ist.
Da wäre ich aber wirklich sauer, weil der Cast aus dem ersten besser gefallen hat. Ich hätte lieber die zurück als die aus dem zweiten.
Ja, die werden ja auf jeden Fall wieder auftauchen. Also da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Ich denke, die Charaktere aus dem ersten Teil werden wir auf jeden Fall alle wiedersehen, aber ich bin mal echt gespannt, was jetzt mit denen wird.
Du meinst die 3, die überlebt haben. Du meinst die 5, die überlebt haben.
Ja.
Ich meine halt nur, weil rein theoretisch nach der Logik hat ja jeder überlebt im zweiten Teil.
Ja, prinzipiell ja. Oder vielleicht, oder einer wacht dann plötzlich auf und ist dann doch irgendwie, Junko hat es dann doch noch geschafft, sich irgendwie hochzuladen.
Ja, dann passiert aber genau das, was ich halt befürchtet hätte. Nämlich, dass Junko, der Joker ist. Und das brauche ich nicht. Ich brauche nicht in jedem Teil Junko irgendwie eingebaut. Weil ich brauche jetzt auch nicht in Arkham Knight den Joker, der als Zombie dann rumläuft. Also das sind so Dinge, die Charaktere...
Wie ich eben meinte, so in aktuellen Batman-Comics dann auf einmal so, es ist nicht Joker, sondern Jokers Tochter, yay!
Und später wird sich herausstellen, dass Joker Jokers Geist in ihr drin ist.
Wie ja, bei, absolut.
Wie Dr. Octopus, der jetzt Spider-Man ist oder so.
Es ist so schlimm.
Ach Gott, ja, also ich brauche nicht Junko nochmal als Bösewicht. Sie hat gepasst nochmal im zweiten Teil, weil sie halt als Computer, weil das in dieser Computersimulation irgendwo Sinn gemacht hat. Aber ich sehe jetzt keinen logischen Faden zu einer Möglichkeit, dass sie in der realen Welt nochmal auftaucht. Beide sind gestorben.
Es darf gern nochmal Erwähnung finden. Wie gesagt, ich fände einfach die Idee der kompletten Leichenplünderung irgendwie witzig, aber wirklich nur dann als Nebencharaktere und nicht wirklich als großer Boss dann am Ende wieder.
Ja, nee, das wäre mir, glaube ich, schon wieder zu viel tatsächlich. Also mal öfter was Neues. Es ist meine Devise, was einen möglichen Dritten angeht. Und ich hoffe inständig, dass Makoto wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wird, weil ich habe es ja schon gesagt, wir haben uns spoilern lassen damals nach dem ersten Teil. Wir haben in den Wiki geschaut. Ich habe Andreas gesagt, guck nicht nach. Und dann hast du nachgeschaut.
Ja, vor allen Dingen, wenn du schon sagst, guck nicht nach, dann guckst du erst recht nach.
Aber
oder vielleicht machen sie es sogar so, dass man jetzt Kyoko oder vielleicht sogar das Dreier-Team, vielleicht gibt's so ein Dreier-Dream-Team, wo das Spiel ab und zu hin und her springt.
Ja, hätte ich nichts gegen. Und dann hast du so Kyoko-Vision, die halt alle kleinen Details, weil sie ja die ultimative Detektivin ist.
Ja, und dann musst du, je nachdem, was gerade Phase ist, musst du dann, weiß ich nicht, Kyoko macht dann das Untersuchen von einem Tatort und Makoto macht dann die Gespräche, weil er schafft es ja immer mit dem Hoffnungsding, dann alle dann wieder auf seine Seite zu kriegen und sowas.
Und Byakuya macht die Recherche. Weil,
genau.
Ja,
cool.
Ja, geil.
Ja, bitte, genau so. Und Teil 3.
Ja, also ihr merkt schon, man kann viel spekulieren jetzt, wo wieder neue Fragen aufgeworfen wurden. Und ach Gott, ich hätte es am liebsten jetzt schon.
Ja, erstmal das Spin-off, um noch zu erfahren, was es jetzt mit der Schwester auf sich hat. Vielleicht sagen wir dann auch so, okay, die muss auf jeden Fall auch noch im Teil 3 kommen.
Ja. Ich wüsste halt wirklich gern, was mit ihr los ist auch. In einem der Trailer wurde auch Genocide Jill gezeigt, also dass man auch mit ihr unterwegs ist.
Habe ich auch schon gesehen, fand ich auch interessant.
Und ich wüsste gern, wie wir ihn noch treffen in dem Spin-off. Also
ja.
Wer hat noch überlebt? Der Wahrsager hat überlebt.
Ja.
Die drei, die wir schon erwähnt haben, Genocide Jill. Hat das Sportmädel überlebt?
Doch, die müsste überlebt haben.
Okay. Wer stand denn am Ende nochmal an diesem Scheißtor?
Das war diese, die auch immer so gerne geschwommen hat, ne?
Donutmädel, was du so machst.
Das Donutmädel, ja, ich meine, die hatte überlebt.
Ja, und da kann man halt viel mitmachen. Also, ich wüsste halt wirklich gern, was in diesem Spin-off generell erzählt wird als Geschichte. Ob es die Quest der Schwester ist, dass sie Makoto suchen muss, oder was ihre Agenda ist einfach.
Ja, dieses Spekulieren. Ich bin einfach gespannt, was passieren wird.
Ja, aber, und das ist ein dickes Lob an den zweiten Teil. Ich habe jetzt, wie noch nie zuvor, richtig Bock, den ersten Teil nochmal zu spielen. Und auch wenn es 20, 24 Stunden sind, ich glaube, ich werde das nochmal machen. Ich werde einfach, weil ich den so geil finde, den ersten Teil nochmal spielen. Ja, es klingt verrückt, aber der zweite Teil hat, wo ich den vor einer Woche durchgespielt habe, habe ich gesagt, das ist so geil, wie da die ganzen Anspielungen sind.
Ich meine, mit dem Hinblick jetzt auf das Spin-off, weil das ja im Prinzip jetzt ja wunderbar passt dann mit dem ersten Teil, wäre es vielleicht sogar gar nicht so verkehrt, das zu tun.
Ja, ich habe einfach gemerkt, ich habe nochmal riesig Bock, den ersten einfach nochmal zu erleben. Und man kann leider kein Spiel ein zweites Mal zum ersten Mal erleben, aber ich glaube, das Spiel ist gut genug, dass es auch eine zweite Runde, selbst wenn man die Antworten kennt, gut einen durchführt. Und also danke an Romper 2, dass du mir nochmal so Lust aufs Universum gemacht hast einfach.
Ja, ich kann mich auch nur wiederholen. Ich meine, Danganronpa 2 hatte viele Längen und hätte man einfach kürzen können, das Ganze. Aber es hat trotzdem wunderbar weitergemacht mit der Geschichte, einen schönen Abschluss gefunden, sodass man jetzt einfach sagt, okay, jetzt möchte ich aber auch wissen, wie es in Teil 3 aussieht.
Ja, also wie gesagt, ich habe vielleicht ein halbes Jahr gebraucht, aber ich habe es immer wieder eingelegt. Und wenn ich ein Spiel liegen lasse, dann lasse ich das normalerweise liegen. Aber weil das halt dieses Universum ist und weil es mag seine Schwächen haben, aber die kann man ja alle umgehen, indem man nicht so doof ist wie wir und einfach auf leicht stellt.
Genau.
dann hat man halt einfach so ein saurundes Spielerlebnis und da möchte ich Matthew Matosis nochmal zitieren, der das zwar über Dark Souls 2 gesagt hat, aber ich sag's über Danganronpa 2. Der zweite Teil ist vielleicht nicht so gut wie der erste, aber er ist immer noch besser als viele andere Spiele da draußen. Und das trifft in meinen Augen auch immer noch auf Danganronpa 2 zu.
Ja, das ist richtig. Und auch mit Dark Souls kann ich das nachvollziehen. Ich meine, der zweite Teil hat an einigen Punkten seine Schwächen gehabt, aber wenn du dir dann viele andere Spiele anguckst, also zumindest geht's bei mir so, denke ich mir dann so, nee, finde ich immer noch besser.
Ja, allein die ganzen Stunden, die du in Teil 2 geschickt hast, zeugen davon.
Ja, und ich habe ja vor kurzem jetzt wieder angefangen, den ersten zu spielen. Ich habe mir jetzt auch nochmal für den PC geholt, weil ich hatte ihn vorher für die 360. Oh, ich bin so schlimm, was Dark Souls angeht.
Nicht schlimmer als ich. Leider. Ich bin so geldverschwenderig teilweise, was
ja, sowas angeht. Du hast auch deine Spiele, deine Schwachstellen.
Ja. Aber gut, dann lass uns den Mantel des Schweigens über diese Franchise legen, bis im Herbst diesen Jahres dann das Spin-off kommt. Ich weiß immer noch nicht den Namen, wir hätten das echt mal rausfinden können.
Egal, wir sind da am Start und dann wissen wir auch den Namen.
Dann wissen wir den Namen, da hast du recht. Und dann würde ich sagen, hört man sich nächste Woche wieder, wenn Thomas und ich, und machst du mit oder nicht zu Dead or Alive 5?
Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt die Neuauflage auch nochmal holen möchte.
Das musst du nicht unbedingt, wenn du die updatest, dann hast du Last Round in Anführungszeichen auf der 360.
Stimmt, die Variante gäb's ja auch noch. Wobei ich auf der anderen Seite jetzt ja auch das eh zu einem sehr vergünstigten Preis geholt habe.
Nein, ich meine, wenn du das Spiel updatest, es gibt ein Update.
Ja.
Und das stellt es dann vom Regelset, vom der Anpassungen.
Aber auf der PS4 sieht's bestimmt noch ein Stück schöner aus.
Natürlich.
Ja.
Und hat auch die ganzen Charaktere unlocked, die man teuer kaufen muss in den anderen Aber so toll sind die nicht. Da kommen wir der nächste Woche drauf zu sprechen.
Okay. Aber war nicht hier die neue weibliche Kämpferin ausgelobt worden mit der größten Oberweite?
War sie das?
Habe ich heute irgendwo gelesen.
Okay, da diskutieren wir dann nächste Woche drüber.
Okay, Maurice hat nachgemessen.
Ja, nachgemessen, Dead or Alive 5.
Genau.
Wer hat den längsten? Bis zum nächsten Mal.
Okay, lass uns ganz schnell Schluss machen. Mach's gut.
Euer Maurice.
Genau, ciao, euer Andreas.